Statement, the Prime Minister.
Thank you. With permission, Mr. Speaker, I would like to make a statement on last week's European Council. Before the Council, I wrote to President Tusk to seek formal approval for the legally binding assurances on the Northern Ireland backstop and alternative arrangements agreed in Strasbourg on the 11th of March. I reported your statement, Mr. Speaker, which made clear that for a further meaningful vote to take place, the deal would have to be fundamentally different, not different in terms of wording, but different in terms of substance. I explained that as a result, some honourable and right honourable members were seeking further changes to the withdrawal agreement, and I requested a short extension to the Article 50 process to the 30th of June. I regret having to do so. I wanted to deliver Brexit on the 29th of March, but I'm conscious of my duties as Prime Minister to all parts of our United Kingdom, and of the damage that union leaving without a deal could do when one part of it is without devolved government and unable, therefore, to prepare properly. The Council formally endorsed the legal instrument relating to the withdrawal agreement and the joint statement supplementing the political declaration. This should increase the confidence of the House that the backstop is unlikely ever to be used and would only be temporary if it is. But the Council also reiterated, once again, its long-standing position that there could be no reopening of the withdrawal agreement. So however the House decides to proceed this week, everyone should be absolutely clear that changing the withdrawal agreement is simply not an option. Turning to extending Article 50, this has always required the unanimous agreement of the other 27 member states. As I've made clear before, it was never guaranteed that the EU would agree to an extension or the terms on which we requested it, and they did not. Instead, the Council agreed that if the House approves the withdrawal agreement this week, our departure will be extended to 11 p.m. on the 22nd of May. This will allow time for Parliament to pass the withdrawal agreement bill, which is legally necessary for the deal to be ratified. But if the House does not approve the withdrawal agreement this week, our departure will instead be extended only to 11 p.m. on the 12th of April. At this point, we would either leave with no deal, or we would indicate a way forward before this date for consideration by the European Council. If this involved a further extension, it would certainly mean participation in the European parliamentary elections. The Council's conclusions were subsequently turned into a legal decision with which the UK agreed and which came into force last Friday.
Willkommen zum Klabautercast. Es geht mal wieder um den Brexit. Es wird jetzt zum reinsten Brexit-Cast. Und ich habe zwei Experten hier, nämlich John. Hallo, John.
Hallo.
Und Sebastian.
Hallo, ja, grüß dich.
Die Klabautercast-Hörer werden jetzt natürlich die Leute schon kennen, weil ich mit beiden schon einzeln gepodcastet habe, auch über das Thema Brexit. Das heißt, mit John über Europa und den Brexit. Ja, und jetzt steht der Brexit sozusagen vor der Tür oder auch nicht, das werden wir gleich noch herausfinden. Also es ist der 27. März bei der Aufnahme und es gibt auch einen Livestream und am 29. ist ja nun eigentlich abgelaufen, beziehungsweise das ist ja verschoben worden auf den 12. April. Also wir sind sehr gespannt, was da kommt und das möchten wir jetzt hier gemeinsam nochmal besprechen und herausfinden. Und bevor wir es vergessen, am 7. April um 12 Uhr wird es dazu auch noch eine Veranstaltung geben, nämlich eine Matinee in der Kolonnenstraße, 36, glaube ich, muss gleich nochmal nachgucken, bei der AHA Berlin. Da werden wir eine Matinee-Veranstaltung machen, wird dann auch noch verlinkt, also wo dann auch nochmal John und Sebastian zu Wort kommen werden und Leute auch mitdiskutieren können. Das könnt ihr allerdings hier auch, natürlich jetzt bei den Live-Hörern über die sozialen Medien, insbesondere Twitter Und die, ja, die Nicht-Live-Hörer haben natürlich die Kommentarfunktion, die sie hoffentlich dann auch reichhaltig benutzen werden. Aber jetzt genug der Vorrede. Der Brexit steht bevor. Wir haben ja eine Folge gemacht mit Sebastian mit dem Thema Hard Brexit. Und John war der Meinung, das ist das falsche Wording. Wie muss es richtig heißen?
No Deal Brexit. No Deal also Brexit. Brexit ohne Einigung.
Ja.
Also es ist wie den Wort Handy. Also von dem Englischen ins Deutschen ist es ein bisschen so falsch übersetzt. Also im Englischen ein Hard Brexit ist ein Brexit mit einer Einigung zwischen Großbritannien und die EU, aber dann raus aus dem EU-Binnenmarkt und Zollunion. Mhm. Also dann eine No Deal Brexit, so ein Crash Out, ist dann, wenn dann vorher gesehen am 29. März, jetzt vorgesehen vielleicht für den 12. April, Großbritannien geht raus ohne einen Deal mit die EU. Also es gibt dann…
Na, der ist auch hart, nur noch härter.
Ist, er ist noch härter, die allerhärtesten, so steineharten Brexit. Genau.
Also ich stimme dazu, es ist halt ein bisschen eine sprachliche Abwandlung sozusagen, ne? Es gab, glaube ich, am Anfang hatte man das wirklich so als Hard Brexit bezeichnet, den nötige Brexit. Und jetzt hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es gibt aber tatsächlich natürlich diesen Unterschied.
Ja, klar. Naja, man war der Meinung, dass es nicht zu sowas kommen wird. Man war der Meinung, dass es ein Abkommen geben wird und alles gemächlich auseinandergehen wird. Deshalb war die Vorstellung damals, dass es nur schlimm wird, wenn es keine Einigung gibt, und man war der Meinung, es wird auf jeden Fall eine geben. Also die Situation, in der wir jetzt sind, die war ja nicht vorhersehbar, oder?
Es ist schwierig zu sagen, also weil Theresa May hat dieses Austrittsabkommen mit der EU schon am 25. November abgeschlossen, also schon eine Weile her jetzt. Und seitdem, schon seit Monaten ist es klar, es gibt keine Mehrheit im britischen Unterhaus für Theresa Mays Austrittsvertrag. Es gibt diversen Gründen gegen dieses Austrittsvertrag zu sein, und diversen Gruppen von Abgeordneten haben, es ist entweder für manchen nicht radikal genug oder für anderen ist es einfach ein Schritt zu weit.
Ja, danke.
Also, und das bedeutet dann insgesamt, in dem britischen Unterhaus hat man 4 Gruppen von Abgeordneten. Man hat etwa so 50, die für die radikalsten, schnellsten möglichen No-Deal-Brexit sind, also die sind die Leute hauptsächlich um Jacob Rees-Mogg. Dann hat man etwa 200, die dann für Theresa Mays Deal sind, ja. Dann 150 bis 200 hauptsächlich Labour-Abgeordnete, die für ein Brexit sind, aber für einen eher sanfteren Brexit. Also, dass Großbritannien bleibt zumindest in den EU-Zollunion. Und dann es gibt 100 bis 150, dann für, die noch für ein Verbleib sind und dann für ein zweites Volksabstimmung sind. Und dann zwischen diese 4 Gruppen, man findet keinen Weg, eine Mehrheit aus diesen diversen Gruppen dann zusammenzubasteln. Und Theresa May hatte fast kein Erfolg, diversen Gruppen zu überzeugen, für den Deal zu stimmen. Also sie verlor mit einer Mehrheit von 230 Stimmen in Januar und jetzt vor 2 Wochen mit nur einer Mehrheit von 149 Stimmen, also nur der 4. Niederlage der Parlamentsgeschichte. also das bedeutet, dass wenn es so langsam vorankommt, man braucht bis zur 10. Abstimmung oder so, bis man es eventuell dann durch.
Da hätte ich aber jetzt doch eine Frage. Warum ist das so? Mein Verständnis von parlamentarischer Demokratie, insbesondere in der britischen, wo man das ja sehen kann, wie die Leute da sitzen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Da muss es doch eigentlich so sein, dass man so lange wählt, bis eine Seite, also es ist ja im Grunde eine Art Zwei-Parteien-System, auch wenn es noch mehr Parteien gibt, aber bis eine Seite die Mehrheit hat und dann stellt die Regierung und dann kriegt die alles durch.
Ja, aber das Ding
weil sie doch die Mehrheit hat. Ich meine, was für einen Sinn macht es, bei so einer Demokratie eine Regierung zu stellen, aber dann doch nicht die Mehrheit zu haben.
Ja, aber das, also alle hinter den Kulissen, alle Systeme der britischen Politik so brechen auseinander gerade.
Ja, den kann man.
Man muss nicht vergessen, dass in der Regel ein Premierminister kann die Hinterbänkler verpflichten, so im Englischen, to whip them.
Ja, genau. Ja. Ja.
So Fraktionszwang. Aber das funktioniert zurzeit nicht. Das ja,
warum
ist,
nicht?
Wegen die Mitglieder der konservativen Partei. Mhm. Ja? Weil das einzige Macht, was die konservativen Mitglieder haben, ist die eigene Kandidatin zu wählen. Also wer kandidiert für die Konservativen in einem bestimmten Wahlkreis. Ja. Man muss nicht vergessen, dass diese konservativen Mitglieder haben 3/4 für den Austritt gestimmt. Die sind reich, wohnen auf dem Land und sind sehr euroskeptisch, also noch euroskeptischer als Theresa May. Das bedeutet, dass für diese radikale Hinterbänkler, die gewinnen an Unterstützung unter den Parteimitgliedern, wenn die sehr radikal pro-Brexit sind.
Ah, ja.
Wenn also, die pragmatischer sind, dann haben die eine bessere Chance mit Theresa May. Mhm. Aber natürlich dann, die Konservativen können so spielen, weil die denken, haha, da auf der anderen Seite ist Jeremy Corbyn und der ist so hoffnungslos, dass die Konservativen blicken sehr nach innen gerade und nicht, um irgendwann mal eine Wahl zu gewinnen. Und die können das nur leisten, weil auf der anderen Seite Labour ist gerade auch so sehr schwach. Und das bedeutet, dass die Konservativen, es ist wie Brexit ist so ein internes Parteispiel innerhalb der konservativen Partei. Aber wir haben auch bemerkt, zum Beispiel zwischen 1992 und 1997, als John Majors Regierung damals auch sehr schwach war, da hat auch Fraktionszwang nicht so richtig funktioniert. Was ich sehr interessant finde, ist zurzeit, Theresa May verliert fast jede Abstimmung im britischen Unterhaus, aber niemand hat gerade Bock, erneut ein Misstrauensvotum einzuleiten. Also das wäre eine Option. Ist ein bisschen blöd, dass eine Regierung ist noch im Amt, aber er kriegt keine Abstimmung durch, aber niemand will gerade ein Misstrauensvotum.
Es gab ein Misstrauensvotum, aber es hat ja keine Mehrheit gefunden.
Genau.
Dezember, ja. Das ist dich. Also auf der einen Seite finde ich das super spannend, was du erzählst. Diese Innenperspektive. Und auf der anderen Seite regt die mich halt, ist es das, was mich irgendwie am meisten aufregt, an diesem gesamten Brexit-Prozess, ne? Weil es natürlich sozusagen die gesamte Zeit erleben wir Europäer, also die Nicht-Briten, sozusagen diese Erklärversuche von irgendwie, warum ist das so verkruxt, die Situation, wie sie ist. Und alles, was du erzählst, ist mit Sicherheit wahr. Ich kenne mich in der britischen Politik nicht aus. Eigentlich hatte ich immer gehofft, auch sie müsste mich nicht interessieren, so ungefähr. Aber irgendwie ist es halt der Grund, warum sozusagen gewisse Dinge verkantet sind, sozusagen in der britischen Politik. Das Problem ist halt nur sozusagen für uns anderen Länder ist es halt egal. Weil für uns ist am Ende irgendwie, wir müssen halt trotzdem weiterkommen, auch wenn die Briten sozusagen sich in den Abgrund stürzen wie die Lemminge. Und deswegen finde ich da die Perspektive von uns anderen EU-Staaten halt spannender. Wie gehen wir mit dieser Situation um, egal woran es liegt? Weil das ist am Ende des Tages, ist es, also mir ist es sowieso egal, aber auch den anderen EU-Staaten muss es am Ende egal sein, woran es liegt. Es muss ja, am Ende ist ja nur, was kommt raus? Und da stellt sich sozusagen für die EU-Staaten sozusagen jetzt diese krassen Timelines, dass man jetzt sagt irgendwie, entscheidet euch. Und entscheidet euch bitte bis zum 12. April, nehmt ihr den Deal an oder verlasst halt die EU. Das ist sozusagen das Ding. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass obwohl die EU das gesagt hat, haben die Briten, also vor allem auch die Abgeordneten, das nicht verstanden, dass diese Frist jetzt exakt so ist und dass es überhaupt gar kein nicht mehr, also vielleicht kannst du mir das erklären oder irgendjemand von euch, was die da machen, weil die EU hat ja auch eigentlich gesagt, sozusagen, ihr verlasst die EU, also bis zum 12. April geben wir euch nochmal eine Verlängerung, außer ihr stimmt diesem Deal von Theresa May zu. Und zwar diesem Deal, den wir jetzt 2 Jahre lang verhandelt haben, der über 600 Seiten lang ist und so weiter. Und alles andere, was die heute ja diskutieren wollen, darüber kommen wir bestimmt nochmal, ist eigentlich irrelevant für diesen Deal, weil die EU-Kommission sagt ja eigentlich entweder, also nicht die EU-Kommission, sondern die 27 anderen Mitgliedstaaten sagen, ihr nehmt diesen Deal von Theresa May an oder ihr verlasst sie. Und zwar am 12. April. Deswegen verstehe ich gerade gar nicht, was die da machen und was das soll. Also das
wäre aber dahinter gibt es eine sehr, sehr wichtige Frage, mal wieder so Großbritannien intern. Ist seit November. Es ist alle in Großbritannien klar, dass Theresa May hat nicht genug Unterstützung im britischen Grundhaus für dieses Austrittsvertrag. Aber Theresa May hatte und hat noch keinen so Plan B. Also was ist die Alternative? Ja. Es war einfach mal, wir erhöhen den Druck und wir lassen ein zweites Mal, ein drittes Mal, wir versuchen das doch noch abstimmen zu lassen. Und dieses Deal von Theresa May war so ein Schatten auf alle anderen Sachen in diese ganze Brexit-Debatte. Mhm. Also Deal oder nicht, und dann alles andere war so als zweites Priorität. Mhm. Das war dann, diese Entscheidung letzte Woche in Brüssel war dann sehr interessant, wegen dem Timing. Mhm. Brüssel hat so gesagt, okay, Theresa May, Sie haben dann nur bis den 29. März Zeit, dieses Deal letztendlich abstimmen zu lassen. Ja. Dann gibt es 2 Wochen Zeit, sehr knapp, aber für das erste Mal seit November, das britische Unterhaus kann dann frei von Theresa Mays Deal dann eine ehrliche Debatte zum Thema Brexit dann zum ersten Mal haben.
Ja.
Was ich dann dazu fürchte, ist, die debattieren diversen Optionen und die haben null Ahnung, was diese Optionen in der Wirklichkeit dann bedeuten. Ja, also und die gehen denn in den Details nicht.
Nee, ja,
aber das war, was Brüssel machen wollte. War einfach mal so sagen, okay, wenn ihr nicht Theresa Mays Deal nicht wollt, hier habt mal 2 Wochen Zeit, um letztendlich zu überlegen, was wollt ihr denn?
Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Das ist, glaube ich, nicht das, was Brüssel so sagt. Also die 27 anderen 18 haben gesagt, ihr nehmt entweder diesen Vertrag an, diesen 600 Seiten langen Vertrag, den man auch jetzt nicht für alle anderen Optionen nochmal verhandeln könnte. Man kann ja jetzt nicht sagen, wenn sie sich jetzt heute im Parlament entscheiden, wir wollen das Norwegen-Modell, wie du es gerade gesagt hast, das hieße dann, man müsste sich unter dem Voraussetzung des Norwegen-Modells neu zusammensetzen, wieder 600 Seiten Papier erstellen. 2 Jahre dauert das ungefähr oder mindestens auf jeden Fall Monate. Und dann müssten sie darüber abstimmen. Aber diese Option gibt es einfach gar nicht mehr, weil die Europawahl ansteht. Und deswegen habe ich diese Entscheidung der 27 Länder verstanden.
Stimmt nicht.
Ihr müsst entscheiden, entweder diesen Deal oder ihr steigt am 12. April aus. Und anderen Optionen sehe ich nicht.
Du hast den European Council Conclusions. Also das ist möglich, aber es gibt eine dritte Option. Also das ist dann, wenn Großbritannien entscheidet sich für etwas anderes zwischen jetzt und den 12. April, dann steht noch die Option offen, dass jemand, Theresa May, geht dann so nach Brüssel und sagt, okay, wir organisieren dann eine Europawahl und wir brauchen mehr Zeit für etwas.
Genau.
Für entweder eine Unterhauswahl oder ein zweites Volksabstimmung oder den Weg zu einem ganz anderen Brexit. Aber da gibt es natürlich die Fragezeichen, also wäre die EU bereit, eine längere Verzögerung zu akzeptieren, um den Weg so einem Norwegen-Modell zu öffnen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber wenn Großbritannien will eine Unterhauswahl oder ein zweites Referendum organisieren, dann gehe ich davon aus, dass Brüssel wäre bereit, eine längere Verlängerung zu akzeptieren.
Das denke ich auch.
Und Großbritannien kann ohne großen Probleme eine Europawahl organisieren. Also in Großbritannien kann man eine Wahl innerhalb von 6 Wochen organisieren.
Ja,
es kostet ja ein bisschen, aber aus so juristischen, organisatorischen Sicht ist es kein Problem.
Ja. Darauf wollte ich aber auch noch kommen auf die Europawahl in Großbritannien. Ich wollte aber jetzt noch was anderes einschieben. Es wird immer von Theresa Mays Deal gesprochen, aber es ist natürlich ein Deal, der verhandelt worden ist zwischen der britischen Regierung und der EU. Ich meine, das ist ja auch ein Aspekt.
Ja, aber das Kernelement des Deals ist genau, was Theresa May wollte. Also das ist Theresa May wollte unbedingt Einwanderung begrenzen. Also das war die höchste Priorität für Theresa May durch diesen ganzen Prozess. Auch. Ja, genau, und es ist da drin. Also das ist dann mittelfristig, raus aus dem Binnenmarkt, raus aus der Zollunion. Das bedeutet, man braucht eine Sonderlösung für Nordirland. Ja, das ist auch da drin mit dem nordirischen Backstop. Aber dann mittelfristig die möglichst nahen wirtschaftlichen Verbindungen, aber damit man gleichzeitig auch Einwanderung, so Freizügigkeit begrenzen kann.
Ja.
Und das also ist genau, was Theresa May wollte.
Da ist die EU ja den Briten, also Theresa May, also der britischen Regierung, stark entgegengekommen.
Ja, genau, aber grob am Ende, die EU hat mehr oder weniger Theresa May gegeben, was Theresa May hauptsächlich wollte. Also diese Mischung. Mhm. Aber das Problem für Theresa May ist, es gibt nicht genug britische Abgeordnete, die genau diese Mischung wollen. Also es gibt manche anderen, die wollen mittelfristig eine fernere wirtschaftliche Beziehung. Mhm. Und es gibt anderen, die wollen eine engere wirtschaftliche Beziehung. Und es ist diese Menschen dann, Personenfreizügigkeit ist nicht die höchste Priorität. Also das ist dann den Grund, finde ich, dass wir benennen, dass das Theresa May's Deal war. Das ist genau, was Theresa May selbst wollte.
Darf ich da nochmal eine Frage stellen? Und zwar, das heißt, du interpretierst das so, diesen Beschluss der 27 EU-Staaten, weil ich interpretiere ihn immer noch ein bisschen anders, aber das mag sein, dass ich da falsch liege, dass wenn jetzt zum Beispiel das EU-Parlament in dieser Woche irgendwie beschließt, ne, wir wollen das Norwegen-Modell oder irgendein beliebiges, dass dann würde Theresa May sozusagen mit diesem Beschluss nochmal zu den 27 Mitgliedstaaten gehen und die würden sagen, okay, dann verhandeln wir jetzt sozusagen einen neuen Deal, aber in der Zwischenzeit nimmt ja an der Europawahl teil und de facto heißt das ja auch eine Verlängerung wahrscheinlich um 2 Jahre, so tendenziell. Weil
vielleicht ein bisschen kürzer, aber
oder
ja.
Oder bei mindestens ein Jahr.
Ja, so, genau, bis Ende des Jahres zumindest. Ja,
okay,
ja,
und dann ist ja natürlich die Frage sozusagen, weil ich hatte das bisher so verstanden, dass für die Briten das wiederum eigentlich ein ein absolutes No-Go ist, weil die wollten ja eigentlich nicht mehr an der Europawahl teilnehmen, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also deswegen war ich jetzt überrascht von dieser Interpretation. Ich sagte jetzt, eigentlich geht es nur noch um die Frage, diesen Deal und dann sozusagen oder eben sofortiger Ausstieg, ja, also sozusagen. Das hatte ich so verstanden, aber vielleicht ist diese Zuspitzung
was man hört von britischen Spitzenpolitikern, besonders Theresa May, ja, also das war für uns unakzeptabel, eine Europawahl zu organisieren. Nein, das ist nicht der Grund, warum sie das sagt, weil das wäre die katastrophalste Ergebnis für die Konservativen und auch für Labour bei der Europawahl. Mhm. Weil bei sowas wäre so eine Volksabstimmung light irgendwie. Ja. Mhm. Also das wäre ein super Ergebnis für die Liberalen und die Grünen auf der pro-europäischen Seite und für UKIP auf der anderen Seite. Also es ist reine Realpolitik, die Gründe, dass Theresa May so gegen eine Europawahl ist.
Okay. Genau, das wollte ich nämlich gerade schon fragen. Du hast es jetzt beantwortet. Warum ist die Europawahl so ein rotes Tuch?
Es ist aus realpolitischen Gründen.
Ja, ja.
Und Theresa May will das dann auch als Weg verwenden, den Zeitdruck noch zu erhöhen. Ja, ja, es steht das Europawahl, ist im Mai, also wir müssen unbedingt vor dem Haus drehen. Mhm. Aus juristischer Sicht ist es auch kein Problem. Es gab den Fall zwischen 2009 und 2011, da war der Ratifizierung der Lissabonner Vertrag verzögert und einige Abgeordneten mussten erst, deren Sitz im Europäischen Parlament, erst 2 Jahre nach der Wahl, schwedischen Piraten waren auch zum Beispiel damals betroffen.
Ja, ja,
also sowas könnte man so umgekehrt machen. Diesmal, man wählt die britischen Abgeordneten und dann, wenn Großbritannien letztendlich aus der EU austritt, dann die Steine aus dem Europäischen Parlament. Fertig.
Mhm. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist, aber man hat wirklich den Eindruck, dass diese Europawahl ein unheimliches Druckmittel ist, weil offenbar viele Parlamentarier auch bereit sind, irgendwie Dinge zu schlucken, die sie eigentlich nicht schlucken würden, nur um zu vermeiden, dass eine Europawahl stattfindet. Also das finde ich auch sehr interessant, denn das sollte ja eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollten ja alle sagen, alle Demokraten müssen doch sagen, Mensch, so eine Wahl und der britische Einfluss in Europa wird ja dadurch auch gestärkt, selbst wenn man austritt. Also das ist ja eigentlich nur vorteilhaft. Aber ja, es ist wirklich, wirklich seltsam. Also an der Stelle,
Was ich denn sozusagen in der Konsequenz spannend finde, also wir haben sozusagen jetzt diese Sache, dass jetzt also das britische Parlament bespricht sich jetzt das zweite Level des Unverständnisses, glaube ich, was ganz massiv vorherrscht oder wo ich immer das Gefühl habe, dass die Briten das missverstehen, ist ja das, oder vielleicht verstehen sie es auch nicht, fail oder wollen es, vielleicht politische Gründe sozusagen, die EU hat ja eigentlich in diesem Vertrag, in dem der jetzt sozusagen zur Abstimmung vorliegt, dem britischen Parlament, stehen ja eigentlich nur Konditionen drin, sozusagen für den Austritt sozusagen. Und da steht ja eben noch nicht im Kern drin, wie die zukünftige Verhandlung oder die Beziehung aussehen soll, sondern genau das sollte dann ja eigentlich in den nächsten 2 Jahren in dieser Übergangsphase verhandelt werden. Und was ich jetzt so gefühlt, das Gefühl, was bei mir ankommt, ist, dass das britische Parlament diese einfach ungern den Vertrag annimmt, weil sie nicht wissen, wie die Verhandlung sozusagen sich dann entwickeln würde danach und dass sie so quasi mit so einer Art Pistole an den Kopf erpressbar wären, wenn sie diesem Vertrag zustimmen. Deswegen habe ich so das Gefühl, wollen sie am liebsten diese Verhandlung, diese zweijährige Verhandlung über die zukünftige Beziehung mit der EU jetzt schon vorziehen, um dann zu sagen, also wir nehmen diesen Vertrag nur an, wenn ihr uns auf der Gegenseite versprecht quasi, dass wir dann auf jeden Fall das Norwegen-Modell bekommen oder das Schweiz-Modell oder was auch immer, was sie für ein Modell oder welche Bedingungen sie sich jetzt ausdenken. Kann das sozusagen sein, dass das so ein bisschen die sozusagen diese gefühlte...
Das ist die Gedanke von die eher klügeren Abgeordneten.
Ja, jetzt fühle ich mich klug.
aber das ist nicht die Gedanke von einer Mehrheit.
Ist nicht die politische.
Nee, also die viele auf Labour sowie auch die konservative Seite, die sehen das viel, viel kurzfristiger ist. Mhm. Wie wird das in den Meinungsumfragen gespiegelt? Wie kriegen die Parteien irgendeinen Vorteil von was man jetzt abstimmt? Also es gibt nicht so viele Abgeordneten, die tiefen und grundlegende Gedanken gemacht haben über diese zweite Periode. Ich finde auch, dass diese Idee, dass man könnte alles innerhalb von 2 Jahren abschließen, ist überrealistisch.
Ja, natürlich.
Unrealistisch.
5 bis 10 Jahre, sagen viele Leute. Ne?
Genau.
Aber grob, es gibt sehr, sehr wenige Abgeordnete, die so eine langfristige Perspektive hier haben, wie das alles so ausgeht.
Mein Punkt war so ein bisschen, dass man, wenn man das aber täte, ne? Also wenn man sozusagen, dann könnte man ja eigentlich jetzt als Abgeordneter, wenn man dann pragmatisch wäre und so, dann könnte man als Abgeordneter, wir nehmen jetzt den Vertrag von Theresa May an und nehmen gleichzeitig im Anführungszeichen, das würde ich dann auch sagen, vielleicht meinetwegen in meinem Protest, der Regierung das Mandat weg, weil wir wollen schon bestimmen, wie diese Zukunft aussieht. Und wenn wir diesen Vertrag jetzt annehmen, bleibt uns doch eigentlich alle Optionen offen. Ja, es ist ja überhaupt nicht
den Verbleib.
Ja, okay, klar. Ja, okay. Aber das ist ja nun die Natur des Brexit. Aber ich meine, angenommen, dass die Leute, die Mehrheit im Parlament führen, ein Brexit an sich erstmal ist, ne, dann können sie das eigentlich annehmen. Und es bleibt ja eben auch erstmal alles exakt so, wie es ist, de facto, bis auf, dass sie keine Stimmrecht mehr haben im Kreis der 28 im Europäischen Rat und nicht mehr an der Europawahl teilnehmen. Aber sie haben halt eigentlich alle Rechte und Pflichten gleichzeitig natürlich erstmal erhalten, bis sozusagen dann beschlossen ist, okay, wie regeln wir das mit der Zollunion, wie regeln wir das mit dem Binnenmarkt, wie regeln wir das mit dem Europäischen Gerichtshof und so weiter an. Und das soll dann ja in den nächsten 2 oder wie viel auch immer Jahren beschlossen werden. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie so viel Probleme haben, diesen Vertrag anzunehmen, wenn man dann doch, dieser Vertrag ja nichts anderes bedeutet, einfach nur de facto eine Klärung einer Übergangsphase, in der man dann den Austritt verhandelt. Das Einzige, was sozusagen natürlich auch noch in Anführungszeichen als Negativteil für die Briten drin ist, ist, sie müssen halt diese 60 Milliarden sozusagen, sie versprechen, dass sie die wirklich bezahlen oder so, ne? Aber das ist ja eigentlich de facto auch nun mal Standard, wenn man irgendwann mal einen Vertrag zugesagt hat, dass man den halt auch erfüllen muss. Das ist ja eigentlich auch nicht eine wirkliche Hürde. So, deswegen verstehe ich nicht, warum sozusagen so ein Riesenproblem gemacht wird, diesen Vertrag anzunehmen, weil man dann doch danach eigentlich anfangen kann, zu verhandeln über die Zukunft. Und das machen sie in Anführungszeichen jetzt heute. Ganz konkret wollen sie ja schon über die Zukunft verhandeln, die überhaupt gar nicht zur Debatte steht, wenn man über diesen konkreten Vertrag spricht, der den Austritt erstmal zur Diskussion hat.
Aber deine Vorgehensweise da ist einfach zu logisch. Also, das ist das kein Problem. Ja, also, ja. Schau mal, was Boris Johnson zum Beispiel gerade jetzt tut.
Oh Gott.
Ah, ja. Der Boris Johnsons höchste Priorität ist, konservative Parteichef zu werden.
Ja, ja.
Dafür muss er dann die Parteimitglieder überzeugen. Dafür vertritt er einen unmöglichen Brexit.
Mhm. Ja,
jetzt raus und wir bezahlen gar nichts und danach wird es ein mega Erfolg sein, grob zusammengefasst. Das weiß er selber, dass sowas unmöglich ist, aber das vertritt er sowieso, weil um die Parteimitglieder zu überzeugen, das ist genau, was sehr gut bei ihm dann bei den Parteimitgliedern ankommt. Also das bedeutet, dass der will Antworten auf deine Fragen, der will ja Antworten halt nicht. Ja? Also der spielt auf eine ganz andere, er spielt ein ganz anderes Spiel. Ja? Und diese so sag ich mal, so die so gefälschten Hardcore-Brexiteers, die sind die allerschlimmsten. Also, weil man kann diese Leute nicht überzeugen mit logischen Argumenten, weil die wollen einfach an der Macht. Also, und das ist was für die Erdnot. Egal, ob Großbritannien kaputt geht oder nicht, ja. Also, für Boris Johnson wäre es ihm lieber, dass Großbritannien bleibt in der EU und der könnte dann Parteichef werden, weil er kann dann beweisen, ja, ich war der starke Brexit-Befürworter. Schade, es hat nicht geklappt, aber ich bin sowieso an der Macht gekommen. Also das ist Boris Johnsons Spiel oder das Spiel von Dominic Raab zum Beispiel, der Ex-Brexit-Minister, der will auch möglicherweise Parteichef werden. Also das bedeutet, dass man innerhalb der Konservativen hat man nur so zwei Drittel der Abgeordneten, die halbwegs in der reale Welt agieren. Ja, oder unbedingt gute praktische Lösungen wollen.
Aber war nicht Dominic Raab auch Brexit-Minister?
Ja, 3 Monate lang oder so, sehr kurz nur.
Ach so.
Also nach David Davis und vor den jetzigen Barclay. Genau. Ja, und der ist zurückgetreten, weil der mochte nicht den Deal, dass er selbst verhandelt hatte.
Genau, ja. Das bezieht sich jetzt aber auf David Davis.
Nee, und Raab.
Und Raab. Ja, das ist doch eigentlich auch komplett verrückt.
Ja, aber grob, was wir aus so parteiintern gehört haben seitdem, ist Theresa May vertraut fast niemanden. Also Theresa May ist so ein Politikerin mit einem super schmalen kleinen Kreis von Beratern. Und sie hat seit dem Sommer, also seit Sommer letztes Jahr, fast die ganze Verantwortung für die Brexit-Verhandlungen übernommen. Theresa May zusammen mit Ollie Robbins, also der ist der Chef Unterverhandler auf der britischen Seite.
Ja.
Und die haben das mehr oder weniger alleine gemacht. Und obwohl Davis und Raab offiziell für Brexit verantwortlich waren, Theresa May hat die ganze Verantwortung von den beiden übernommen. Und das ist dann der Grund, warum die beiden so getreten sind. Man muss auch sagen, ich finde, Raab ist ein bisschen klüger als David Davis, weil David Davis hat auch nicht hart genug gearbeitet. Also das dann, es war für ihn, wohl für Theresa May dann relativ einfach, so David Davis zur Seite zu schieben, weil der hat nicht stark genug und nicht effektiv genug gearbeitet. Und dann also, aber es gab große Spannungen zwischen die Brexit-Ministers und May.
Ja. Naja, trotzdem auch das wenig nachvollziehbar, weil nun ja die Minister ja irgendwo doch verantwortlich sind für diesen Vertrag, den sie jetzt nicht wollen. Also das ist, Also das ist alles sehr, sehr seltsam und vor allen Dingen
seltsam ist gut.
Ja.
Also es ist schon unverantwortlich, ne? Es ist schon unverantwortlich. Also wie gesagt, mir war diese innenpolitische, also ich kenne diese innenpolitische Debatte wirklich nicht so gut wie du, ne? Das ist ganz, ganz klar. Und ich bin nur sozusagen nochmal tiefer geschockt, wenn ich so klar höre von dir sozusagen, wie wenig es wirklich mit dem, in Anführungszeichen, eigentlichen Brexit zu tun hat und wie sehr irgendwie diese machtpolitischen Geschichten das überlagern und auch eben dem eigentlich ja jeglicher Logik im Weg stehen oder jeglichem pragmatischen Ergebnis oder Outcome da so. Und das ist ja wirklich.
Man muss nicht vergessen, dass die Spannungen, die es in alle europäischen politischen Systemen gibt, ja, in Deutschland auch, ja, dass diese typische Links-Rechts-Spektrum ist nicht mehr das Wichtigste innerhalb der Parteiensystem. Ja, also man hat links offene Menschen, links so geschlossene Menschen wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel, also oder rechts offene Menschen wie FDPler in Deutschland. In Großbritannien, diese Optionen sind überhaupt nicht möglich wegen dem Parteiensystem. Und das ist, diese Parteien sind so zusammengeblieben, nur wegen dem britischen Wahlsystem. Das bedeutet, dass innerhalb von den Konservativen hat man alles von Gauland bis Christian Lindner und bei der Labour-Partei alles von Sarah Wagenknecht bis Robert Habeck. Also, und das bedeutet dann, dass wenn ein Thema das Land so tief gespalten hat wie diese Brexit-Abstimmung oder anderen Dingen auch, ja, also wie alt jemand ist, in welcher Region man wohnt, hat man einen Universitätsabschluss oder nicht, also die sind dann die diversen Spaltungen innerhalb der britischen Gesellschaft und die sind überhaupt nicht in den britischen Parteiensystem gespiegelt und das bedeutet dann, dass das ist dann ein Kernproblem hier, also besonders bei Labour, weil 82% der Labour-Mitglieder sind für einen Verbleib in der EU, über 60% der Labour-Wähler, aber Labour-Abgeordneten vertreten 60% der Wahlkreise von Labour, die, wo Labour-Abgeordneten sind, haben für den Austritt gestimmt.
Ja? Ah, ja.
Das bedeutet klar, das dann als Labour-Abgeordnete, wie reagiert man dann? Ja? Meine eigenen Wähler für mich als Abgeordneter haben für den Verbleib gestimmt, aber die Wähler insgesamt, wo ich Abgeordnete bin, haben für den Austritt gestimmt. Ja? Wie reagiert man dann? Also das bedeutet, manche sagen, okay, meine Stadt hat für den Austritt gestimmt, dann arbeite ich, damit wir einen erfolgreichen Austritt kriegen. Und andere sagen, hey, Moment mal, also ich habe meine eigene Ideologie, die Leute wussten in 2017, dass ich für den Verbleib sind. Dann stimme ich doch für den Verbleib. Also das bedeutet, dann Brexit dann spaltet enorm die beiden Parteien. Also besonders Labour, aber die Spannung ist ein bisschen anders bei den Konservativen. Also das bedeutet, also das Problem ist, auch wenn wir eine Lösung für diese Brexit-Krise finden, Großbritannien braucht eine tiefgehenden politischen Reform. Und dass Großbritannien und die Briten sagen, ja, schau mal nach Deutschland, nach Europa, die haben diese Rechtspopulisten. Nein, die Rechtspopulisten gibt es innerhalb der britischen regierenden Partei. Und all das natürlich dann besonders wegen den Wahlsystem.
Also da wollte ich erzählen, dass das dahinterliegende Problem ist, stimme ich dir vollkommen zu. Und das ist sozusagen etwas, was ich sozusagen ja auch in gewisser Weise in Amerika beobachte, mit Donald Trump und mit diesen, das gibt es ja auch das Zwei-Parteien-System und damit die Problematik, dass es eben, dass sozusagen Wählerwille und Outcome sozusagen nicht gut in line sind, sondern sozusagen du immer sozusagen so ein grobes Abwahlsystem vielleicht, aber mehr auch nicht sozusagen. Ne? Man kann halt irgendwie dagegen stimmen gegen das, was auch immer gerade an der Macht ist sozusagen, aber viel mehr halt auch nicht. Und da gibt es ja, ich wollte es nochmal kurz hier einwerfen, vielleicht kennen das aber auch schon alle, von CGP Grey, so ein YouTuber, ich weiß nicht, ob es ein Professor aus England, der eben witzigerweise auch YouTube-Videos macht so ganz schöne, fantastische Erklärvideos. Und der hat ganz fantastisch mal erklärt, wo dieses Problem der Repräsentation in Großbritannien, aber generell in Zwei-Parteien-Systemen de facto liegt. Und das ist sozusagen the winner takes all Problem sozusagen. Und das führt dann eben dazu, dass es eben keine Mittelparteien gibt, keine Grünen, keine Linkspartei und dann eben natürlich in dem Brexit halt auch, kommt dann das alles zusammen, weil dann ja sozusagen zusätzlich zu der Problematik, dass ich nicht wählen kann zwischen SPD, Grüne und Linkspartei als Linker oder CDU, AfD und FDP als Rechter, kommt dann ja noch dazu, dass der Brexit ein Wort ist und ich glaube, die Abstimmung, die damals war ja irgendwie, seid ihr für oder gegen den Brexit, so grob gesagt. Ja. Und niemand konnte sagen, welche Art von Brexit er ist. Es kommt ja sozusagen nochmal als Layer obendrauf, sozusagen, dass man, dass dann das nächste Level dieser Problematik, dieser Volksabstimmung war ja irgendwie was stellst du dir als Wähler unter diesem Brexit eigentlich vor? Ja. Möchtest du eigentlich nur, dass es weniger Migration nach Großbritannien gibt? Möchtest du eigentlich, dass wir wirklich ein eigenständiges Land werden? Oder möchtest du, dass wir nicht mehr die Regeln befolgen, aber vielleicht noch im Binnenmarkt oder in einem Zollunion? Also es gibt ja 1000 Varianten.
Ja, ja.
So, und das ist alles nicht abgefragt worden. Und da kommt das akkumuliert sozusagen. Und in gewisser Weise wollte ich jetzt sozusagen Martin, ich weiß nicht, du erinnerst dich ja bestimmt an unsere Klabautercast-Folge zum Thema Liquid Democracy. Und Liquid Democracy ist ja quasi mal konzipiert worden als Antwort auf das Versagen des amerikanischen Demokratiemodells mit den Wahlmännern und an all diesen ganzen kaputten Sachen, die es ja. Ich weiß nicht, ob es noch kaputter ist oder genauso kaputt ist wie das britische Wahlsystem, ne? Aber auf jeden Fall gibt es dieses Unbehagen, dass die Menschen, also in Deutschland sind die Menschen hier schon unzufrieden mit dem repräsentativen Wahlsystem und obwohl wir und die 5%-Hürde und all sowas, aber so und Liquid Democracy ist ja die radikale Antwort und eines der spannendsten Thesen finde ich immer noch und das poppt hier so ein bisschen nochmal so eben im Brexit, was ich immer diesen einen Satz, der mir immer ist, sozusagen Liquid Democracy ist nicht die Suche nach den Antworten, sondern die Suche nach den richtigen Fragen. Ne? Mhm. Und das sozusagen, das fehlte beim Brexit sozusagen einfach im Vorhinein, dass man sich überhaupt die Frage stellt, sozusagen, wie ist eigentlich die Frage formuliert, welche Optionen gibt es sozusagen, und dann macht vielleicht auch einen Sinn bei einer Volksabstimmung dann mehr Sinn, und dann kann das Volk tatsächlich der Politik einen korrekten Input geben. Aber wenn ich sozusagen so eine Ja-Nein-Entscheidung habe, bei der niemand weiß, was das eigentlich bedeutet, und in einem Parteiensystem, was das dann gar nicht reflektieren kann, ja, dann ist natürlich das Ganze dem Untergang geweiht, so ungefähr. Mhm. Also da, mir fällt halt immer nur sozusagen, also je mehr ich dir, John, zuhöre, umso mehr fällt mir halt auf, sozusagen, dass die Dimension des Kaputtheitsseins in Großbritannien wirklich, wirklich immer größer wird, sozusagen in meinem Kopf.
Ich stimme dir zu. Und Go, also Großbritannien hat nie diese Frage, was ist denn, vor wir so liquid rumkommen, was ist denn Zusammenhang zwischen direkte Demokratie und repräsentative Demokratie? Also Großbritannien und Blair ist dafür zum Teil schuldig. Weil seit 97 gab es auf diversen Ebenen viele Volksabstimmungen in Großbritannien. Mhm. Aber die sind alle von Politik entschieden worden zuerst. Also so eine, so von der Bevölkerung auf, so eine Volksbegehren-Modell ist in Großbritannien überhaupt nicht möglich. Es geht nicht juristisch.
Ja, ja.
Ja, also das bedeutet, dass also nicht nur diese Fragen bleiben unbeantwortet, sondern wie Großbritannien Volksabstimmungen überhaupt organisiert, sind schlecht. Mhm. Und da gibt es auch einen sehr interessanten Unterschied zwischen den schottischen Volksabstimmungen 2014 und den EU-Abstimmungen 2016. Vor den schottischen Abstimmungen, die schottische Regierung hat einen Plan vorgelegt unter dem Namen Scotland's Future, war über 600 Seiten lang, standen fast alle Antworten auf die häufigsten Fragen da drin. Vor den Brexit-Abstimmungen gab es keinen Plan. Und das war,
weil es ja auch nie gedacht war, dass es wirklich erfolgreich wird. Das war
Also Cameron hat das Ding nie ernst genommen.
Genau.
Das auf eine Seite. Aber auf der anderen Seite, das hat die Brexit-Befürworter enorm geholfen während der Kampagne.
Das stimmt.
Weil die können dann gleichzeitig alle möglichen Brexit-Varianten vorstellen und alle möglichen Nachteile einfach, nö, das stimmt nicht. Ja, so antworten. Also das hat dann die Brexit-Befürworter enorm geholfen, um dieses Volksabstimmung zu gewinnen. Also das wäre, wenn irgendein zweites Volksabstimmung je stattfindet. Die beiden Optionen müssen zumindest klar sein vor einer Abstimmung.
Genau.
Ja. Mhm.
Also dann, wenn ein zweites Volksabstimmung stattfindet, die einzige gute Lösung ist den Deal, was jetzt auf dem Tisch ist, also Theresa Mays Deal gegen den Verbleib. Weil diese beiden Optionen sind zumindest halbwegs klar. Also etwas anderes, eine Norwegen-Lösung, wie funktioniert das genau? Oder ein No-Deal. Also ich will nicht, dass diese Optionen in der Referenz sind, weil wir wissen nicht, wie die funktionieren.
Den No-Deal kann man sich eben nicht vorstellen. Wir haben ja Sebastian und ich, wir haben ja da einen Podcast gemacht. Ich habe jetzt noch einiges gelesen dazu, zum Beispiel auch über die Operation, Goldhammer, genau.
Ja, ja. Notfallplan.
Der Guardian hat ja diesen Notfallplan geleakt in Teilen. Ja. Und wenn man das liest, dann ist man wirklich, das ist unfassbar.
Ja, ja.
Das ist
kurz noch zwei, drei Takte dazu erzählen, weil ich kannte den jetzt.
Bist du?
Ich kenne die Folgen zumindest, die Hauptfolgen, also die kompliziertsten Folgen sind für diese faire Verbindung zwischen Dover und Calais.
Genau.
Dass wenn man da auf eine, egal auf welcher Seite, etwas kontrollieren muss, dann erreicht man eine riesen Schlange voller LKWs auf der Autobahn in Richtung London. Man hat dann Probleme bei der Lieferung von Medikamente, weil wenn die weil so viele Medikamente sind importiert aus anderen EU-Ländern. Es gibt auch Probleme in der Flugsicherheit, in der Zugsicherheit für die Eurostar-Züge, die nach Frankreich und Belgien fahren. Mhm. Es gibt auch Riesenprobleme in der Lebensmittelindustrie und besonders in der Fleischindustrie, weil eine bestimmte Prozentzahl an Fleischimporte müssen an eine EU Außengrenze kontrolliert werden. Mhm. Und diese Kontrollstellen gibt es ja in Calais oder in Zeebrugge nicht. Das bedeutet dann von einem Tag bis den nächsten, also den ganz gleichen Fleischexport aus Großbritannien, dann funktionieren nicht mehr.
Aber ohne dich, also das klingt so ein bisschen wie das sind ja eigentlich schon alles Probleme, die gelistet waren. Aber das war jetzt nochmal sozusagen von der Regierung auch nochmal bestätigt worden. Sozusagen.
Ja, genau.
Wie man damit umgeht auch.
Ja, genau. Und ohne gute und klare Lösung.
Oh, okay.
Von, wie löst man die? Also, und an anderen Dingen, die nur in der EU produziert sind.
So. Was ich zum Beispiel, was ich noch ganz witzig fand, war irgendwie, war so eine Headline. Ich meine, das fliegt dann einem so an einem vorbei, ne? Irgendwie, dass sie festgestellt haben, dass sie innerhalb von 2 Wochen auf Toilettenpapier
und Waschmittel.
Waschmittel und was war, also verrückteste Sachen, wo man halt nicht vorher dran gedacht hat, ne? Die dann einfach sozusagen man nicht schnell genug mehr importieren kann, weil ich diese Kontrolle.
Genau.
Und die haben ja in Frankreich angefangen, ne? Diese Woche. Habt ihr das gesehen? Also gestern haben sie in Frankreich sozusagen testweise angefangen, also nicht alle LKWs, sondern sozusagen stichprobenmäßig und dann gab es eben genau besagten Stau schon über 10 Kilometer oder so vor dieser Grenzabfertigung und sie haben gesagt so, ja, wir machen jetzt hier schon mal so ein bisschen so warmlaufen, weil wir müssen ja, wenn wir es denn am 14. anfangen sollen, müssen wir es ja schon mal getestet haben, ne? Und sofort gab es sozusagen kilometerlange Staus und ja, das ist so ein Vorgeschmack auf das, was da kommt.
Ja. Also das ist auch natürlich, könnte sein, dass wenn im britischen Unterhaus diese Woche, nächste Woche keine Einigung gibt, dann und No-Deal-Brexit droht am 12. April, herrscht dann Panik irgendwann mal in Großbritannien. Also es könnte passieren.
Nicht. Also diese Operation Goldammer heißt sie ja dann auf Deutsch. Goldhammer klingt nur irgendwie mehr so. Project Mayhem.
Ja. Das klingt ein bisschen wie so ein Kartenspiel, so ein Magic.
Genau. Also das ist eigentlich schlimm. Also sie haben 12 Risikobereiche, die du ja schon aufgezählt hast zum Teil, aufgelistet. Und dann haben sie gesagt, naja, wir machen das so, dass wir auf der einen Seite die Armee bereithalten, die können bestimmte Dinge da tun. Wie genau ist aber nicht, man weiß nicht genau, was das bedeutet, ob da jetzt die Supermärkte irgendwie, der Panzer vom Supermarkt steht, das ist nicht gesagt.
Nur 2 Packungen Klopapier pro Person.
Genau. Und dann wollen sie halt, weil halt viele Entscheidungen getroffen werden müssen und möglicherweise die Kommunikationswege nicht mehr da sind, soll dann jede Verwaltungseinheit sozusagen autark für sich dann entscheiden und nicht die nächste höhere fragen, weil sie halt Angst davor haben, dass dann irgendwie alle sagen, wir wissen nicht, was zu tun ist und am Ende man geht alles bis rauf zur Regierung und dafür ist einfach keine Zeit und sind natürlich alle überlastet. Auch das ist etwas, was eigentlich nicht geht. Also man setzt im Grunde die öffentliche Ordnung außer Kraft und das will niemand.
Und die verwenden sogar ein Gericht, abgeschlossen von Labour nach dem 11. September 2001, also gegen so für eine Notfalllösung, wenn Großbritannien steht unter Terrorismusgefahr, die verwenden dieses Gesetz für die Notfallplanung für Brexit. Also die verwenden ein Terrorismusgesetz, um das überhaupt hinzukriegen.
Ja.
Ist interessant.
Ja, weil dann eben auch Terror da ist, Angst und Schrecken halt. Ja. Und man muss ja auch bedenken, wir reden da immer nur über Großbritannien. Großbritannien hat sicherlich bei einem No-Deal das größte Paket zu tragen, aber es sind ja noch andere.
Das haben die britischen Abgeordneten gar nicht kapiert.
Nee, das
ist am Ende, die EU kann ein No-Deal-Szenario überleben, aber es ist deutlich schlimmer für Großbritannien. Und man hört dann Jacob Rees-Mogg oder Boris Johnson, lass uns mal, also wir setzen die anderen unter Druck. Nee, schau mal in den Zahlen, es stimmt ja nicht. Mhm. Ja?
Aber es wird auch für die EU sehr schwer. Es wird für Irland ganz schwierig. Mhm. Also das
ist der Grund, warum diese Reihenfolge der Entscheidung. Warum ich am Ende, dass die EU will vieles tun, um No Deal zu vermeiden. Mhm. Also die EU hat verstanden, dass No Deal katastrophal für Großbritannien ist und ein großes Problem für die restlichen Länder der EU. Mhm. Besonders Irland, aber auch die
Frankreich,
Belgien und die Niederlande auch. Gerade in Deutschland, Nordrhein-Westfalen.
Ja. Also in Frankreich, denke ich, wird einfach Macron nicht überleben. Also dieses Jahr, wenn es dann No Deal gibt, weil die Schwierigkeiten viel zu groß werden. Die gesamten, also Frankreich hat eine ganz große Fischereiflotte. Die müssen dann bei No Deal von einem Moment auf den anderen die Arbeit einstellen, weil die natürlich nicht mehr da fischen können, wo sie immer gefischt haben. Doch.
Also, ja, aber nur in den British Coastal Waters. Also es ist nicht so weit von der britischen Küste.
Ja. Das sind sehr viele.
Ja, aber, das Problem ist, das macht dann die britische Fischereipolitik kaputt.
Ja, ja. Wieso? Aber wir reden jetzt mal, was in Frankreich passiert. Da wird es viele Proteste geben, die werden sich alle den Gelbwesten anschließen. Und das ist ja nicht alles. Wir haben von den Grenzabfertigungen gesprochen. Also der gesamte Bereich entlang des Kanals, der ist auch wichtig, weil die Küste darunter, unterhalb von der Bretagne eigentlich nicht mehr, da ist nicht mehr so viel. Aber dieser Bereich wird sehr stark leiden durch die Rückstaus und alles.
Aber Großbritannien
ist nicht drauf eingestellt.
Ja, aber das ist Großbritannien kann No-Deal nicht mehr als einige Monate überleben.
Ja, ja, ja.
Also das bedeutet, dass ein No-Deal-Szenario kann nicht dauern. Ja? Hm. Das bedeutet, dass Großbritannien muss entweder jetzt etwas mit der EU abschließen oder geht in ein No-Deal-Szenario hinein und muss dann unter schlimmen Bedingungen dann noch was abschließen innerhalb von ein paar Monaten, ein Notfallvertrag. Das bedeutet, dass ich gehe davon aus, dass es könnte katastrophal sein kurzfristig, aber mittelfristig, die EU wird sagen, okay, wir haben euch gesagt, dass es wird so schlimm sein, was wollt ihr jetzt denn bitte? Ja, also und unter diesen Bedingungen muss Großbritannien irgendwas unterschreiben.
Wobei ich zwei Sachen würde ich sagen. Zum einen als Mensch, der ja für die Kommunikation in der EU-Kommission in Deutschland arbeitet, ne, möchte ich nicht darauf hinweisen, dass die EU-Kommission sich wunderbar darauf vorbereitet hat und ganz viele Papers schon produziert hat für die verschiedensten Zielgruppen, wie man sich darauf vorbereiten kann, also für Wirtschaft, für Studenten, für was weiß ich nicht alles. Und die EU-Kommission hat tatsächlich auch schon viele Gesetzgebungsprozesse auf den Weg gebracht, die genau für dieses No-Deal-Szenario stehen und sozusagen Ausnahmegenehmigungen, so nach dem Motto, obwohl ihr eigentlich mit uns keinen Vertrag habt, lassen wir die Flugzeuge weiterfliegen, obwohl ihr mit uns keinen Vertrag habt, dürfen Studenten weiterhin ihr Semester abschließen. Mhm. Das sind schon sozusagen, da ist schon viel in Arbeit, was die EU-Kommission gemacht hat, damit es sozusagen die Schäden, die für die Europäer da sind, sozusagen nicht so krass sind. So, ne? Aber so, das ist das eine. Und das andere, ich glaube, also ich bin nicht so optimistisch, dass wenn das No-Deal-Szenario käme und das erstmal in Kraft ist, dass es dann so einfach ist, die Briten, weil die werden dann den kompletten Shutdown haben, das geht so alles hoch runter, also Beine unten, Arme oben, also andersrum,
ja.
dass die dann sofort sagen, ja, jetzt machen wir einen Deal mit der EU. Zwar ist das die logische Lösung, wäre das,
ja.
aber dann kommt ja deine, was du gerade uns so schön erklärt hast, mit der Politik ins Spiel und die Briten sprechen ja die gesamte Zeit, muss ich mich mal so jedes Mal in den Kopf fasse, davon, dass es ja eine Erniedrigung ist, wenn die EU dieses oder jenes tut oder wenn die 27 anderen Staaten dieses oder jenes fordern. Das sei immer dann eine Erniedrigung für die Briten. Und ich mir immer so denke, nein, es ist keine Erniedrigung. Es ist nur so, ihr seid nicht alleine in der EU. Ihr seid nicht das einzige Land und es ist nicht so, dass alle von euch abhängig sind. So. Und ja, irgendwann sagen die anderen 27 anderen Ländern halt mal, genug gespielt, jetzt wollen wir mal eine Entscheidung haben. Das ist keine Erniedrigung. So, aber wenn man in der Logik der Briten bleibt und deren Innenbauchperspektive oder deren Nabelschau die ganze Zeit, dann besteht für mich die reale Gefahr, dass die Briten sagen so, schaut mal die ganzen schlimmen Folgen, die wir haben, das ist die Schuld der EU, die nicht bereit war, mit uns zu verhandeln auf Augenhöhe oder was weiß ich, also dass sie dann sozusagen einfach sozusagen in so einen Trotzmodus verfallen und einfach alles in Anführungszeichen erdulden und das quasi so ein bisschen wie in Russland ja auch, das manchmal so hat, ne? Wenn es den Russen schlecht geht, dann sagt der Präsident halt, das ist die Schuld des Westens.
Aber
und dann ist es halt das.
Aber schau mal in den Meinungsumfragen, es ist interessant gerade. Es gab vor zwei Wochen etwa eine Meinungsumfrage, wird dein Leben von einem No-Deal irgendwie geändert oder betroffen? 55% der Briten sagen nein. Okay, das stimmt ja nicht, haben wir schon diskutiert. Aber schau mal auch in anderen Meinungsumfragen, inwiefern tut Theresa May ein gutes Arbeit in diese Brexit-Verhandlungen? Also ist Großbritannien schuld oder ist die EU schuld? Und die britische Bevölkerung sagt, Großbritannien ist schuld, also die Regierung ist schuld.
Ja.
Das bedeutet, dass diese Idee, dass Theresa May kann einfach, oder die britische Politik können einfach mal sagen, okay, Brüssel war schuld, die waren böse zu uns, das werden die mal versuchen. Aber zurzeit in den Meinungsumfragen, das kommt nicht bei den Briten, die britische Bevölkerung, nicht an.
Dein Wort in Gottes Ohr, ja. Die Sache ist halt die, das kannst du jetzt sagen und Umfragen sagen heute das eine und morgen das andere. Ich sag mal so, wenn das, also witzigerweise haben wir jetzt verteilte Rollen, wollen, weil normalerweise würde ich, also wenn das stimmt, was du sagst, dann wären wir ja gar nicht im Brexit drin. Und dann würden wir auch nicht diese absurde Situation, dass die doch nicht mal sozusagen, wenn sie den Brexit schon tun, dann wenigstens in der ordentlichen Art und Weise. Also ich bin tatsächlich nicht so optimistisch, dass nicht sozusagen dann der nächste Spin kommt und wieder irgendwie die Times oder die, was nicht, was für schlimme Blätter die da haben.
Ja, Express.
Express und so, dass sie das dann wieder alles so drehen, dass das am Ende die Schuld der EU gegeben wird. Ich kann nur sagen, dass sozusagen bei der Kommission intern, weil wir beschäftigen uns ja viel mit der Kommunikation und wie wir kommunizieren wir eigentlich, es gibt eine unglaubliche Angst davor, dass das der EU angeschuldet wird sozusagen. Ne? Und ich glaube, dass diese Angst auch berechtigt ist, ja? Weil sozusagen, und zwar natürlich abseits der Fakten und natürlich abseits dessen, was die Realität ist, aber wie gesagt, die Realität dürfte es gar keinen, wenn es die Realität und die Fakten und Logik, dann dürfte es gar keinen Brexit geben. Wir haben aber einen Brexit und wir haben gesehen, dass das sozusagen Emotionen katastrophale Auswirkungen haben in sozusagen politischen Prozessen und ich könnte mir gut vorstellen, dass das wieder passiert. Und jetzt nochmal einen Zacken weiter gedacht. Ich weiß, das ist jetzt wirklich spekulativ, wir sind ja sowieso im hoffen wir mal alle, dass das ja nie zu diesem No-Deal-Szenario kommt, aber käme es sozusagen zu katastrophalen Auswirkungen, vielleicht kommen dann ja noch sozusagen völlig abstruse Ideen auf bei den Briten, sowas, also die Ersten, die ja sagen so, hey, ihr wollt ein Freihandelsabkommen, so sind doch die Russen, die sagen so, macht das mit uns. So. Und dann könnten sich sozusagen jetzt mal so dieses schwere Wort geopolitische Veränderungen aufzeigen, wo man dann plötzlich die Briten, die sozusagen enttäuscht oder verärgert von den Europäern sind, dann sich ganz andere Koalitionspartner suchen. Und dann haben wir halt hier eine Insel vor der Tür, die in Anführungszeichen in einem, ich will nicht sagen feindlichen, aber doch zumindest anderem politischen Bündnis drin ist. Und das alles sozusagen nur, weil man, weil das Wahlsystem in Großbritannien kaputt ist. Ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall sehe ich da mehr Gefahren, also für mich ist nicht klar, was wirklich passiert als politische Folge in Großbritannien, wenn es ein No-Deal-Szenario gibt. Ich finde es genauso unvorhersagbar, wie was passiert eigentlich überhaupt, wenn ein No-Deal-Szenario. Das kann man nicht vorhersagen, wie Menschen reagieren, wie Medien reagieren. Da kann so viel Wildes passieren. Die Gefahr ist so riesengroß und das ist extrem gefährlich für ganz Europa, wenn sich Großbritannien von uns entfernt.
Also eine Sache ist schon klar, also das ist ja in der Operation, heißt übrigens Yellowhammer auf Englisch. Goldhammer ist es. Ja, Yellowhammer ist also ein Vogel, der so heißt. Aber Yellowhammer klingt natürlich noch schlimmer als Goldhammer. Der Vogel ist ja niedlich, aber Hammer ist halt immer schlecht. Naja, aber es ist eben schon mal klar, dass es zum Ausnahmezustand kommt. Also es ist auch schon vorgesehen, wie das ablaufen soll. Es gibt dann eine Ausnahmeregierung, das European Union Exit and Trade Preparedness Subcommittee. Das ist ein Ausschnitt aus dem derzeitigen Kabinett, also ein Notfallkabinett. Und die haben alle Macht. Also hier steht so schön, wide-ranging powers to order emergency measures, including use of the military and overriding regulations. Yay. Das heißt also, es ist tatsächlich ein Ermächtigungsgesetz. Das heißt, die Regierung macht alles. Und das will man nicht in einem demokratischen Staat. Das ist im Grunde schlimmer als die Situation im Krieg.
Ja.
Also man hat wirklich,
Aber gut, vielleicht können wir denn ja doch nochmal, ohne dir jetzt deine Moderationsrolle wegnehmen.
Nein. Aber ich wollte das nur nochmal, vor allen Dingen, weil ich
es falsch bringst du ein bisschen zurück zu den jetzigen Situationen.
Genau.
Die haben schon die Arbeit übernommen. Am 25. März, das war vorgestern, ist entsprechende Umstrukturierungen haben stattgefunden in den Cabinet Offices, dass man das eben auch in die Praxis umsetzen kann.
Also der Gag ist ja, also vor 3 Monaten, also oder als wir beide, Martin, unseren Podcast aufgenommen haben, was passiert in einem No-Deal-Brexit sozusagen oder Hard-Brexit, ne? Da war ja eigentlich meine Annahme sozusagen, weil die Folgen so schlimm sind, kann es dazu niemals kommen sozusagen. Und in gewisser Weise stimmt es ja auch, weil sozusagen, das hat man ja gemerkt im Parlament, dass immer wieder kam es diese Abstimmung so, wo das vorgeschlagen wurde, die Regierung, also die May-Regierung darf auf gar keinen Fall es zu einem No-Deal-Brexit kommen lassen. Das ist schon irgendwo, haben das die Abgeordneten verstanden, dass das ein Schreckensszenario ist. Und auf der einen Seite, so sehr sich das Parlament sozusagen immer wieder in Abstimmungen und auch sprachlich dazu äußert, dass sie das nicht wollen, so gleichzeitig ist es eben aber doch in den letzten Monaten immer wahrscheinlicher geworden und alles läuft aktuell darauf hinaus, wenn nicht irgendwie noch so da in Anführungszeichen Wunder passiert. Aber jetzt haben wir sozusagen in den letzten Minuten so ein bisschen darüber spekuliert, was denn passieren würde. Ich finde das sehr spannend, weil es ist immer so ein schönes Untergangsszenario sozusagen. Aber was ich gerade noch spannend finde und worüber ich, glaube ich, super gerne nochmal quatschen würde mit euch, ist, was passiert jetzt eigentlich heute mit denen, ne? Was machen die da eigentlich? Und je nachdem, okay, was da heute entschieden wird, auch sozusagen, wie ist dann nochmal der weitere Prozess, weil, wie gesagt, bis zum 12. April, beziehungsweise spätestens bis zum Ende Mai, also bis zu Anfang der Europawahl müssen ja nochmal Entscheidungen getroffen werden. Aber vielleicht quatschen wir erstmal im Schritt 1 über heute.
Du hast völlig recht. Also danke, dass du die bekommen hast. Nur, wie gesagt, also ich wollte auch darauf kommen, nur ich wollte halt diesen Aspekt No-Deal irgendwie noch ein bisschen mehr ausführen, weil wir da ja auch ihr Experten sind.
So. Aber okay, dann ein bisschen zu erklären, was ist das jetzige Vorgehensweise. Hm. Heute im britischen Unterhaus, heute Nachmittag gibt es eine Debatte und heute Abend eine Abstimmung. Diese heißen auf Englisch Indicative Votes, also Probeabstimmungen. Ja. Das ist dann ein Versuch, um herauszufinden, wo gäbe es dann eine Mehrheit in den britischen Unterhaus für irgendwas. Mhm. Weil wir wissen schon, dass es gibt keinerlei Mehrheit für Theresa Mays Austrittsabkommen und keine Mehrheit für No Deal. Mhm. Aber wir wissen nicht, wofür gibt es überhaupt eine Mehrheit. Also das ist ein Versuch. Gibt es eine Alternative? Es gäbe, wenn man schaut, in was Abgeordneten schon gesagt haben, eine Mehrheit für ein etwas sanfteren Brexit. Also das Großbritannien bleibt noch in eine Zollunion mit der EU. Mhm. Aber ein Problem damit ist, es gibt mehr Labour-Abgeordneten, die für so einen Plan sind, als Konservativen. Mhm. Also wäre es dann überhaupt möglich, für eine konservative Premierministerin zu tun, was mehrheitlich von der Labour-Partei kommt. Ja. Also das wird wegen dem britischen Parteiensystem nicht so richtig funktionieren. Mhm. Härtere Brexit-Varianten, da gibt es keinerlei Mehrheiten dafür. Mhm. Für einen Verbleib gibt es auch zurzeit keine Mehrheit. Mhm. Also Versuch 1 es gibt eine Chance, dass es funktionieren könnte, so eine Art sanften Brexit, so Zollunion lösen. Mhm. Eine andere Lösung wäre, obwohl es nicht so direkt auf so Abstimmung steht heute, ist ein Zusammenschluss von zwei Optionen. Das ist, was zwei Labour-Hinterbänkler, Kyle und Wilson, vorschlagen. Die sagen, wir stimmen Theresa Mays Deal zu, wenn es, die beschreiben das als Confirmatory Referendum, also dass es wird bestätigt mit einer Volksabstimmung. Dann, die hoffen damit, dass die kriegen Unterstützung von den Konservativen, die für Mays Deal sind, und von den Labour-Abgeordneten, dann die für einen Verbleib sind und wollen dann ein zweites Volksabstimmung. Also die sind dann die Optionen, wo ich sehe, dass es gibt dann Möglichkeiten, dass es könnte doch noch funktionieren.
Ja.
So Abstimmung steht auch anderen Varianten heute Abend. No Deal. Ein Free Trade Agreement, also aber da gibt es dann keine Lösung für Nordirland, also das ist auch nicht vorhersehbar. Dieser sanften Brexit heißt in die britische Debatte gerade Common Market 2.0, also das ist so ein Spruch dafür. Oder auch gibt es den Plan, den einseitigen Rückzug des Artikel 50 Briefes. Also das steht auch auf dem Tisch. Es gab eine Petition mit 5,7 Millionen Unterstützer auf der Parlamentswebseite. Und
eine Million Leute, die demonstriert
haben. Ja, genau. Also es gibt keine Mehrheit innerhalb der britischen Bevölkerung dafür, aber es gibt schon es wächst diese so Pro-Verbleib-Stimmung. Also ich denke, dass heute wir werden keine Klarheit kriegen bis Ende des Tages, aber dass so eine etwas so sanfteren Brexit-Lösung wird vielleicht vor anderen Optionen sein bei diesen Abstimmungen, aber mit keiner Mehrheit. Dieses Prozedur aus Sicht von Hillary Benn, der das vorgeschlagen hatte, wird am Montag nächste Woche wiederholt. Dazwischen muss, oder noch nicht, muss was passieren. Mhm. Den sogenannten Meaningful Vote Nummer 3. Mhm. Weil die EU hat letzte Woche abgeschlossen, dass Theresa Mays Deal kann nur auf Brüssel-Ebene abgestimmt werden oder ratifiziert werden, wenn bis den 29. März es durch den britischen Unterhaus kommt. Das bedeutet, dass bringt Theresa May das mal wieder so Abstimmung. Also wenn diese indikative, so Probeabstimmungen irgendwie keine Klarheit schaffen heute, bringt Theresa May dann den ursprünglichen Deal wieder so eine Abstimmung morgen im britischen Unterhaus, weil das muss passieren vor den 29. Das ist dann Freitag. Ich gehe davon aus, dass wenn es keine Klarheit gibt heute, sie bringt dieses Votum dann morgen zurück. Und dann wird sie dann mal wieder scheitern, aber mit einer geringeren Niederlage
als warum vorher. Warum muss sie das nochmal wieder reinbringen?
Das ist die letzte Möglichkeit.
Ja, aber das ist die letzte Möglichkeit. Also weil sie sieht keine andere Option. Also aber weil Theresa May glaubt noch hundertprozentig an dieses Austrittsabkommen.
Ja, das verstehe ich auch, aber warum ist das die letzte Möglichkeit? Also es läuft einfach die Option ab am 29. März. Im Vertrag steht drin, diese Vertragsangebot besteht nur bis zum 29. März? Oder?
Ja, in die European Council Conclusions von letzter Woche. Also
ist das verabredet worden.
Das Ding ist das muss ratifiziert werden von dem Europäischen Parlament und muss abgestimmt werden von den restlichen Mitgliedstaaten. Das Problem ist, das jetzige Europäische Parlament tagt nur bis den 18. April. Mhm. Ja? Mhm. Und das muss auch ratifiziert werden auf der britischen Seite, also durch den britischen Unterhaus und Oberhaus, mal wieder abgestimmt werden. Das bedeutet, dass alles hinzukriegen, bis den 22. seitlich, bis den 22. Mai, man muss die Einigung jetzt finden, um überhaupt dieses Prozedur zu beginnen. Ja? Okay. Das bedeutet, dass theoretisch man könnte es dann erst später dann zurückbringen, aber dann wäre eine Europawahl in Großbritannien erforderlich.
Also das heißt, wenn man diesen Deal sozusagen überhaupt noch machen will, dann geht es nur noch bis zum 29. März, also das ist, heute haben wir den 27.
Übermorgen.
Also das hängt einfach damit zusammen, dass das EU-Parlament danach nicht mehr tagt, das hängt damit natürlich, ich weiß gar nicht, wie die Ratifizierung jetzt 100% ist, aber ich meine auch, dass es eben von den 27 Mitgliedstaaten in den Nationalstaaten ratifiziert werden muss. Und das ist sozusagen der Grund, warum es nur noch bis zum 29. Das heißt, die Verschlängerung bis zum 12. April, die ist quasi sowieso dann, die ist Blödsinn, weil
Das gibt dann Großbritannien Zeit, um Klarheit zu kriegen für etwas anderes.
Genau.
Entweder, dann No Deal. Oder 2 Wochen, okay, wir haben jetzt eine andere Meinung, wir machen was anderes. Also Option 1 ist dann, den jetzigen Austrittsabkommen muss abgestimmt werden in den nächsten 2 Tagen und dann kann bis den 22. Mai ratifiziert werden.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass die Chancen, dass das gelingt, sind super gering.
Ja,
also weil es gibt keine Mehrheit dafür im
britischen Unterhaus. Da hätte ich schon nochmal eine Frage. Warum schlägt Theresa May nicht vor, das Withdrawal Agreement zu akzeptieren ohne den Backstop? Dass man sagt, Backstop ist nicht, also das ist geht zwar eigentlich nicht, aber wir reden dann einfach danach, wie wir das mit Nordirland lösen, aber der Rest des Deals soll trotzdem abgestimmt werden.
Ja, aber das geht
auf diese Weise könnte
die, sie doch die EU lehnt das
vor. Die EU würde das nicht nehmen.
Ist doch jetzt nicht so wichtig. Also wenn dann überhaupt, ich meine, man braucht doch irgendwie erstmal eine Mehrheit und dann kann man sehen, was man macht.
Ja, es gäbe schon eine Mehrheit, für was du da vorgeschlagen hast. Ja. Das ist am 29. Januar mit diesem sogenannten Brady-Änderungsantrag. Ja. Aber dann hat die EU gesagt, hey, Moment mal, also das gegen was wir im November abgeschlossen haben, also das geht halt nicht. Also, nee, also und die EU steht 100% hinter Irland. Also,
ja, klar,
also das geht. Diese Woche.
Okay.
Das ist dann Option 1. Also die Chancen sind sehr gering, aber dann Meaningful Vote bis Freitag, dann Ratifizierung bis den 22. Mai. Ja, und wir gehen dann davon aus, dass es so durchgeht. Ja.
Aber das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren. Dann kommen wir zu den anderen Optionen. Yeah. Es gibt dann insgesamt 5 anderen Optionen.
Oh.
Ja. Option 1 dann von diesen anderen 5 ist dann No Deal. Also Großbritannien findet keine Lösung und geht dann am 12. ohne Einigung.
12. April.
12. April ohne Einigung raus. Ja? Mhm. Es gibt eine Mehrheit dagegen im britischen Unterhaus, aber es gibt zurzeit keine Mehrheit für eine andere Option.
Ja, das Problem ist, dass das bringt ja nichts, dass das eine Mehrheit gegen die Idee Null gibt, solange es keine Mehrheit dafür gibt, den Austrittserklärung zurückzunehmen. Das ist ja das
Absurde. Oder dann die anderen Optionen. Dann, es gibt drei Optionen mit einer längeren Brexit-Verlängerung.
Ja.
Das bedeutet, Großbritannien bleibt in der EU bis Ende des Jahres zumindest oder vielleicht auch länger, um eins von drei Dingen zu ermöglichen. Entweder erneut eine Unterhauswahl, ein zweites Volksabstimmung oder ein Weg zu einem anderen Brexit, also einen sanfteren Brexit. Also ich gehe davon aus, dass die EU wäre in allen Fällen bereit, ein zweites Volksabstimmung zu akzeptieren und gibt Großbritannien dann diese Verlängerung. Auch eine Unterhauswahl wäre schwierig für die EU abzulehnen. Ja, die EU will nicht Demokratie, einen Mitgliedstaat irgendwie nicht so durchgehen lassen. Also das wäre auch aus Sicht der EU möglich. Problematisch, weil wir wissen nicht, was für eine Lösung da rauskommt. Aber gut. Das Großbritannien schlägt eine sanfte Brexit vor. Ja, da könnte die EU sagen, hey, Moment mal, also das stand auf dem Tisch vor 6 Monaten. Also warum haben sie das damals nicht akzeptiert? Aber ich denke, dass die Chancen sind vielleicht 80% zu 20, dass die EU sagt, ja, okay, dann das akzeptieren wir, wenn in Großbritannien eine Europawahl auch stattfindet. Also die sind dann die drei Optionen mit einer möglichen längeren Verlängerung. Oder die sechste Option ist die allerschwierigste, politisch gesehen, für Großbritannien. Das ist dann die einseitige Rückzug des Artikel 50-Briefes. Also das bedeutet, wir wissen, dank einem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof im Januar dieses Jahr, dass dem ausgehende Land kann bis die allerletzte Minute einfach mal entscheiden, wir treten nicht aus.
Was ist denn die allerletzte Minute? Der 29. oder der 12.?
Nee, der 12. jetzt.
Ja,
wirklich? Ja. Also 23 Uhr britische Zeit am 12., also von 23.59 Uhr bis Mitternacht von den 13. So zentrale europäische Zeit. Also Großbritannien kann einfach mal sagen, okay, das
tun. Außer wir diskutieren vorher nochmal über die Zeitumstellung. Dann könnte man
Genau. Das habe ich auf meinem Blog falsch gekriegt. Und dann Großbritannien, also man könnte den Punkt erreichen, dass Großbritannien hat keine Lösung gefunden bis dem 11. April. Und es gibt so ein Shootout an den letzten Tag, No Deal gegen einseitige Rücknahme. Also das ist noch möglich. Aber das Problem ist natürlich, also das Europäische Gerichtshof hat gesagt, Moment mal, das muss nicht als Verhandlungstaktik verwendet werden.
Genau.
Das muss permanent sein.
Genau,
das bedeutet, dieses Land bleibe da.
Genau, ja? Das ist nämlich das, was ich spannend finde daran, wenn sie das zurücknehmen. Und da sind sich eigentlich alle Juristen, denn kannst du halt nicht am nächsten Tag wieder den Austritt
erklären. Ja, genau.
Das ist dann erstmal, dann ist es vorbei. Und dann hast du halt erstmal, also natürlich kannst du irgendwann wieder den Prozess starten, aber erstens wahrscheinlich nicht innerhalb von 4 Jahren. Ja. Zweitens, dann hast du auch wieder 2 Jahre Übergangsphase.
Ja.
Und so weiter. Und dann musst du natürlich auch in diesen 2 Jahren dann wieder an einem Austrittsabkommen einarbeiten und dann wieder an einem neuen. Also das heißt, wenn man das einmal zurückzieht, dann ist wirklich Schluss. Und spannend ist eben natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, was ich sozusagen, dann geht es ja ins Völkerrecht, ins internationale Recht, wo dann auch wirklich sozusagen alle absolutes Neuland betreten, ne? Sozusagen, wenn zum Beispiel Großbritannien sagt so irgendwie, nö, wir ziehen das jetzt heute zurück, einfach weil wir nicht prepared sind und machen es aber trotzdem in einem Jahr starten es neu. Ne? Also kann ja sein, dass dann irgendein radikaler Hardcore-Brexit-Typ und der dann anfängt, einfach sozusagen internationales Recht, nämlich zum Beispiel, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, ihr dürft das dann nicht nochmal sofort erklären. Aber das ist ja nur ein Gerichtshof. Wenn man sowieso austreten will und den nicht akzeptiert als sozusagen Entität, dann kann man natürlich das auch ignorieren und trotzdem einfach einen Austritt
erklären.
Aber dann wird man halt wirklich, dann kommt man in ein Fahrwasser rein, wo sozusagen du so viele Verträge verletzt und so viele internationale Abkommen verletzt, wo du sozusagen dir so viel. Das ist de facto fast, also es kommt nahe einer Kriegserklärung sozusagen mit internationalem Recht, mit Wirtschaftsabkommen,
Aber denk mal kurzfristig an die Realpolitik in Großbritannien. Also wenn das passiert am 11. April, Theresa Mays Karriere und Theresa Mays Regierung ist
Ja, ja.
Am Ende.
Ich glaube, die ist schon jetzt am Ende.
Auf jeden Fall dann. Also dann wäre dann eine Unterhauswahl dann erforderlich. Also und wie dann ist dann britische Politik dann aussieht, schon im Herbst dieses Jahr, können wir jetzt nicht sagen. Also das bedeutet, ich gehe davon aus, dass Großbritannien wäre zumindest ein Jahr lang überhaupt nicht in der Lage sein, um überhaupt den Brexit-Prozess wieder anzufangen. Oder man brauche dann ein Referendum, um das Prozess wieder anzufangen oder
ist auch die Frage, ob es dann noch mal irgendjemand jemals will.
Ja,
finde ich hier sozusagen spannend, ob man das dann, ob sozusagen jedenfalls die Bevölkerung dann noch mal bereit ist, noch mal in diesen Terror des jahrelang, vor allem schon vor den zwei Jahren, die wir jetzt hatten, wo die es diskutiert hatten, die Briten ja quasi davor 20 Jahre, wo sie über sozusagen diesen Brexit quasi in Phasen immer schon wieder diskutiert hatten. Aber dann mindestens mit der ganzen Volksabstimmung, das war ja ein Jahr, die sozusagen schon damit sich beschäftigt haben. So, und jetzt haben sie, also für die Briten ist es sozusagen de facto 3 Jahre,
wir machen nichts anderes mehr.
Nonstop über den Brexit diskutieren. Mhm. So. Also deswegen, wenn sie es zurückziehen, dann nochmal irgendwo eine Mehrheit in der Bevölkerung zu finden, dann nochmal das neu zu starten.
Innenpolitisch auch schwierig.
Aber spannend finde ich eben auch nochmal zu sehen, also diese anderen Optionen, weil das glaube ich halt auch nicht, dass die auf der einen Seite könnten sie es halt eventuell doch irgendwie tun, dass sie dieses zurückziehen sozusagen als absolute Notfallmaßnahme, aber ich finde erstmal wahrscheinlicher, dass sie es eben verschieben sozusagen, ein Jahr und um nochmal sozusagen zu gucken, okay, unsere Premierministerin hat halt schlecht verhandelt oder hat uns als Parlament halt nicht genug eingebunden in den Prozess, das war ja auch ein Kritikpunkt, der irgendwie von Anfang an ist, ich habe irgendwie auch gestern so, als ich das erste Mal von diesen Probeabstimmungen gehört habe, war so mein erstes Gefühl so, aha, das macht ihr jetzt eine Woche, bevor das Ende kommt, macht ihr jetzt das? Teufel habt ihr das nicht vor 2 Jahren gemacht?
Ich habe das so getweetet, wir sind jetzt über 1000 Tage nach dem Austritt und jetzt 16 Tage vor dem Austritt machen wir diese Probeabstimmung. Also wie verrückt ist das?
Also aber im Prinzip ist es ja de facto so, also ich habe das Gefühl, dass das Parlament jetzt anfängt, sich mit dem Brexit zu beschäftigen, so jetzt mal so blöd gesagt. Ne? Also mal abgesehen davon, dass sie haben nur gesagt bisher das, was Theresa May, nein. Und dann haben sie sozusagen, okay, also sie starten diese Diskussion jetzt und dann können sie ja, und das habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist das, was so da herauskommen kann, dass sie jetzt sagen, okay, wir ermitteln jetzt mal so, wo ist diese Mehrheit, wo wollen wir so ungefähr hin? Und dann müssten sie ja sagen, okay, dann müssten sie mit diesem Ergebnis quasi zu den 27 anderen Ländern sagen, kommen und angekommen und so, bitte, gebt uns nochmal ein Jahr, damit wir jetzt mit euch über das, was wir dort abgestimmt haben, wo wir wahrscheinlich hinwollen, gebt uns nochmal ein Jahr, dass wir das mit euch verhandeln. Das heißt dann allerdings natürlich, dann müssten sie an den EU-Wahlen teilnehmen. Gleichzeitig ist es natürlich so, die 27 EU-Staaten, die anderen 27, finden das eigentlich nicht so eine geile Lösung, weil die haben eigentlich keinen Bock, dass die Briten das lähmt ja auch die EU mit diesem ganzen, das ist ja auch ein unangenehmer Prozess für die EU-Kommission.
Ja, ja.
Aber das andere Problem ist natürlich auch, dass die Briten dann nochmal ein Jahr lang drinnen blieben. Sie würden im Europäischen Parlament die Kommission, die neue Kommission mitwählen. Sie würden im Europäischen Rat weiterhin mit drin sitzen und dort auch weitreichende geopolitische Entscheidungen noch mittreffen und blockieren können, um dann in dem Wissen in einem Jahr austreten zu wollen und dann quasi, so böse es klingt, aber wer eben nicht mit im Club ist, ist gegen den Club. Ja? Das heißt, dass ich dann sozusagen, ich könnte jetzt zum Beispiel, jetzt mal sagen wir mal, die EU will noch ein Handelsabkommen mit Japan schließen, okay, ist gerade schon beschlossen worden, aber, ne, und dann würde sich natürlich Briten sagen, naja, also wenn wir eh gleich austreten, ist es besser, wir verhindern noch dieses oder jenes innerhalb der EU, weil dann sozusagen eben bringt uns als Einzelkämpfer, Staat, der danach rausgeht, das in eine bessere Lage, wenn wir sozusagen noch alles schnell kaputt machen innerhalb der EU. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum die 27 anderen Länder eigentlich null Bock haben, dass die Briten noch drin sind und noch diese Rechte haben, noch Sachen mitzubestimmen. Also was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass, also es ist eigentlich nicht mehr zu verhandeln, aber dass sie sagen halt, okay, ihr kriegt noch eine Verlängerung auf ein Jahr, aber eigentlich dürft ihr dann de facto schon nicht mehr hier mit abstimmen.
Ja, aber wir haben das schon gesehen in Brüssel, dass die Briten haben schon viel Einfluss schon verloren.
Ja.
Auch im Bereich der EU-Außenpolitik zum Beispiel. Die Briten haben einfach mal gesagt, okay, wir haben hier unsere Sorgen, aber wir treten aus, also wir vertreten hier dann keine starke Meinung. Den britischen Europäischen...
Das basiert aber auf Höflichkeit und nicht darauf, dass sie...
Ja, aber das Ding ist auch der britische Kommissar King zum Beispiel. Der ist der ist relativ schwach als Kommissar gerade. Also ich gehe nicht davon aus, dass, auch wenn Großbritannien versucht, so spielen, wie du das gerade vorgestellt hast, dass es kommt nicht mehr gut an in Brüssel. Die werden einfach ignoriert.
Ja, das ist klar. Ich sage nur, das ist der Grund, warum die EU-27 halt möglicherweise kein Interesse daran hätten, jetzt denen nochmal ein Jahr Mitgliedschaft zu geben. Deswegen gab es ja überhaupt auch die Idee, dass man sagt, okay, also wenn es das alles, sonst hätte man diese 2 Jahre Übergang, die wir jetzt eigentlich kriegen sollten, wenn May's Deal angenommen, die war ja ohne Mitgliedschaft im EU-Parlament und ohne Mitgliedschaft im EU-Rat. Mhm. Also sozusagen, ihr müsst weiter zahlen, ihr habt zwar volle Rechte, sozusagen, was sozusagen Zoll und alles angeht, aber ihr dürft politisch nichts mehr machen. Und der Grund war, weil man eben, sonst hätte man ja auch einfach die Mitgliedschaft weiterlaufen lassen können, bis alles verhandelt ist. Aber man wollte die Briten ja so schnell wie möglich rauskicken, weil jemand, der nicht mehr sozusagen Mitglied sein will in irgendwas, soll dann ja keine Möglichkeit haben, in diesem Club noch was mitzubestimmen. Ne? Das ist ja sozusagen wie, wenn du deine Parteimitgliedschaft verlierst, dann sollst du ja auch möglichst schnell raus sein und nicht noch.
Nee, stimmt, das Ding ist auch, ja, also ich hoffe, dass ich selbst noch Stimmrecht habe für das Europawahl. Also wenn Großbritannien, also es gab Überlegungen, gab es einen juristischen Weg, dass Großbritannien könnte doch noch länger bleiben, ohne Parlamentarier zu haben zum Beispiel, während einer Übergangsperiode. Und das wurde glücklicherweise aus meiner Sicht abgelehnt als Lösung. Niemand könnte einen juristischen Weg finden.
Naja,
aber ich grob, der Situation in Großbritannien, wenn man schaut in die britische Bevölkerung, die Meinungen haben sich geändert. Es gibt keine Mehrheit mehr für einen Austritt. Es war 55% zumindest für den Verbleib stabil. Kritik gegenüber Personenfreizügigkeit ist reduziert worden. Wenn Großbritannien eine längere Verlängerung braucht, die Chancen, dass Theresa May das überleben kann, sind dann sehr gering.
Ja.
Sie wird dann von einem radikaleren Pro-Brexit-Mensch ersetzt worden innerhalb der Konservativen. Und dann die Chancen, dass dann die Konservativen verlieren, eine Mehrheit im Unterhaus, sind dann entsprechend höher. Das bedeutet, dass dann eine Unterhauswahl wäre dann vielleicht erforderlich. Also das bedeutet, dass wenn man schaut dann die nächsten Schritte, britische Politik im Falle einer langen Verlängerung, könnte dann bis Herbst dieses Jahr ganz, ganz anders aussehen. Mhm. Nicht unbedingt besser, aber ganz anders aussehen. Das bedeutet, das könnte dann viele neue Entwicklungen in die Verhandlungen mit der EU dann
deswegen reinbringen. Fand ich ja auch spannend, dass sich der Rees-Mogg, das ist ja der krasseste Hardcore-Brexiteer sozusagen unter den Konservativen, dass der ja, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern erklärt hat, im Übrigen, jetzt würde ich doch dem May-Brexit-Deal vorstellen, weil der genau jetzt seine Fälle halt davon schwimmen sieht und der sagt so, ey, dann lass uns jetzt wenigstens den May-Deal machen, weil dann sind wir halt wenigstens formell ausgetreten und auch wenn wir dann noch nicht richtig draußen sind, aber wir sind dann schon mal ausgetreten und dann alles Weitere können wir erklären. Und alle anderen sind, wenn ich das jetzt so aus dem Twitter-Universum, so ey, du Idiot, ja, machst das jetzt? Weil jetzt war die ganze Zeit, wo wir hatten mehrfach dir genau das gesagt, dass du besser jetzt das annimmst, kriegst du halt überhaupt einen Brexit, als wenn du gar keinen Brexit kriegst. Aber die Zeit ist de facto vorbei für dich und sein Umdenken kommt einfach zu spät. Und wenn ich meine, ist ja
ob es stimmt, weiß man auch nicht. Also
aber auch, ja. Theresa May muss 75 Abgeordneten überzeugen.
Naja, also
auf der anderen Seite wechseln. Inklusive 10 von den DUP. Ja, es gibt etwa 10 bis 15 so Pragmatisten innerhalb der Konservativen noch. Die wollen einen samten Brexit oder sogar einen Verbleib. Also die stimmen Theresa Mays Deal nicht zu. Und es gibt dann auch die Leute, die weniger bekannter sind als Rees-Mogg, aber die alten Brexit-Hardliners wie Bill Cash, die stimmen für dieses Deal auf keinen Fall. Wenn ein meaningful Vote stattfindet, morgen oder übermorgen, ich gehe davon aus, dass Theresa May, es wird mit einer Mehrheit von 50 Stimmen oder so noch abgelehnt.
Es müsste von der Labour-Seite kommen, denn wie gesagt, dass die DUP hat angekündigt und sich festgelegt dagegen.
Aber es gibt heute auch Gerüchte, dass Theresa May wäre bereit, zurückzutreten, um die Chancen zu erhöhen, dass dieses Deal durchkommt. Aber das erhöht nur die Chancen auf der Tory-Seite.
Genau.
Das Problem für einen Labour-Abgeordneten, ja, auch Theresa May geht sowieso, die Labour-Abgeordneten blicken in den Parteispielereien auf der konservativen Seite und Theresa May würde auf jeden Fall durch einen Brexit-Hardliner ersetzt. Mhm. Und der oder die wäre auf keinen Fall bereit, mit Labour gut in der Zukunft gut zu arbeiten. Also das erhört die Chancen, dass Jacob Rees-Mogg oder Boris Johnson dieses Deal abstimmt. Ja. Aber reduziert die Chancen, dass Labour-Abgeordnete die konservative Seite wechseln.
Also das bedeutet, werden sie nicht tun.
Wenn Theresa May auch das andeutet, ich gehe davon aus, dass es nicht ausreichen wird.
Ja, es ist eine Blockierung.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und dann erreichen wir dann nächste Woche. Theresa Mays Deal ist von dem Tisch und dann ist dann mal wieder in eine neue Reihe von Probeabstimmungen, dann mal wieder die anderen Dinge dann wieder auf dem Tisch. Also dann kommen wir dann vielleicht ein bisschen voran. Aber dann, ich gehe davon aus, dass wir kriegen heute keine Klarheit in den Probeabstimmungen und morgen, wenn überhaupt ein Meaningful Vote stattfindet, dass Theresa May gewinnt ist noch
nicht. Also ich nochmal eine Frage hätte an euch beide. Wie schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass die EU-27, ich hatte ja schon gesagt, was sozusagen unter anderem dagegen spricht, dass es eine Verlängerung gibt um ein Jahr, aber nehmen wir mal an, jetzt diese Woche oder nächste Woche kommt in diesen Probeabstimmungen raus, irgendwie die Briten wollen Modell X oder Y oder sie wollen die und die Veränderungen an dem Deal, dass sich die EU darauf nochmal einlässt oder die 27 Staaten, das sind ja, oder dass die 27 Staaten sagen, nee, wir kicken euch jetzt erstmal raus. Also ihr habt beantragt, ihr könnt jetzt gehen oder eben zurückziehen. Ne? Das ist ja sozusagen in gewisser Weise, ist das ja sozusagen auch eine schöne Situation für die 27, weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sie dass sie sich selber rauskicken. Aber also wie seht ihr sozusagen die Wahrscheinlichkeit auf der EU-Seite? Weil wir sprechen die ganze Zeit immer nur über Briten und ich finde es halt, die 27 müssen ja auch noch zustimmen, sozusagen, dass es da eine Verlängerung gibt, sozusagen. Na, okay, also ich nehme es jetzt hin, dass wenn das jetzt am Freitag vorbei ist mit diesem ganzen Mail-Deal. Aber dann müsste es ja wirklich diesen, und ich sehe ehrlich gesagt, habe so ganz stark das Gefühl, gerade bei der EU-Kommission und bei den 27 Mitgliedstaaten, also die Kommission hat ja nur die Verhandlungen geführt im Namen der 27 Staaten, aber die 27 Staaten sind alle gefrustet und sagen irgendwie, nee, kein Bock. Also wir haben da keinen Bock drauf auf diese Debatte.
Ich beantworte mal als Erster, weil John wahrscheinlich kompetenter ist. Er kann mich dann korrigieren. Also ich glaube schon, dass es bei den 27 Staaten unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich glaube schon, dass die Mehrheit der 27 Staaten auch irgendwie dran festhalten will. Das EU-Parlament, also an der größeren EU mit 28 Staaten, ich glaube auch das Europaparlament will das mehrheitlich. Bei den 27 Staaten, da muss ja eine Einstimmigkeit her und da gibt es halt Staaten, die ausscheren, zum Beispiel Italien. Also ich kann mir gut vorstellen, durch diese doch sehr euroskeptische, europaskeptische Regierung, dass die dann nicht wollen. Und ist das natürlich bei Staaten alles etwas anders als bei Personen, weil die noch da gibt es noch so Druckmöglichkeiten, wir haben das ja gesehen, beim Urheberrecht hat Frankreich dann Einfluss genommen auf Deutsche und so, auch innerhalb des Europaparlaments. Und ich glaube, das ist, auf diese Weise kann man natürlich auch Italien gewinnen. Also es geht dann, also da ist natürlich noch so ein Diplomatie-Spiel dabei.
Aber ich
glaube letztlich, gerade Italien, Ungarn ist natürlich auch problematisch, aber gerade Italien hat wenig Interesse daran, erstmal jetzt hier eine weitere Verlängerung zuzustimmen.
Italien hat nicht die stärksten Interessen in dieses ganze Brexit-Spiel.
Naja, also es ist nicht, kann man sie überzeugen,
ein anderes Angebot. Aber Polen und Ungarn schon, ja. Also weil es gibt so viele polnische und ungarische Bürger, die in Großbritannien leben. Also diese beiden Länder haben keinen Bock auf No Deal, weil das macht das Leben für deren Staatsbürger in Großbritannien sehr unsicher von einem Tag bis den nächsten. Ich gehe davon aus, dass wenn Großbritannien mit einem guten und klar geäußerten Argument nach Brüssel kommt und sagt, das sind die Gründe, warum wir eine Verlängerung wollen. Ich gehe davon aus, dass die EU wäre bereit, das zu akzeptieren. Im Falle einer Unterhauswahl ja klar, im Falle einer zweiten Volksabstimmung auch ja klar. Und dann, wir brauchen mehr Zeit, um so tiefer zu überlegen, was wir machen wollen. Wir wollen einen Weg zu einem sanften Brexit. Wir brauchen die Zeit bis Ende des Jahres. Ja, ich denke, dass die Chancen sind relativ hoch. Aber die EU hat keinen Bock mehr auf diese Spielereien der Briten. Ja. Und das bedeutet, dass wenn es keine Klarheit gibt, ich habe es auch überlegt, will die EU ist so eine Entscheidung bringen, No Deal gegen einseitige Rücknahme. Und es gibt einige schon, die so diese Überlegung haben.
Genau.
Aber die können es nie äußern, weil das wäre Großbritannien unter so viel Erpressung zu setzen. Und das ist dann der Grund, warum die das nicht wollen. Aber, oder nicht sagen zumindest.
Also ich habe zum Beispiel eben auch lange Zeit so gedacht, wie du oder wie Martin, dass es eben von Seiten der EU-Mitgliedstaaten sehr viele Interessen gibt, warum man natürlich Großbritannien als Mitglied behalten will. Ich meine, das ist einer der irgendwie 6 Nettozahler. Die sind, auch wenn sie weniger zahlen als andere Länder, sie sind auch einfach eine Atommacht, sie sind halt super wichtig, es ist ein reiches Land, es gibt ganz viele Gründe, sind unglaublich viele Menschen arbeiten da. So, das ist ja überhaupt gar keine Frage, es war ja nie den Wunsch der EU oder der 27 anderen, dass Großbritannien austritt, sondern das war ja immer der Wunsch der Briten. So. Aber ich glaube, dass man unterschätzt das Frustrationslevel sozusagen auf Seiten der 27 und auch dieses, unterschätzt ihr auch sozusagen dieses Ding sozusagen, dass das wirklich eine Gefahr für die EU darstellt, quasi ein Fremdstaat, wenn ein zukünftigen Fremdstaat in diesen Ratssitzungen zu haben, die ja nicht öffentlich sind und die ja wirklich, da ist extrem viel Macht akkumuliert, ne? Die entscheiden über jedes Gesetz der EU mit. Und zwar ganz oft immer auch noch auch einstimmig. Ne? Und da haben jedes von diesen 28 Mitgliedern aktuell noch, hat da relativ viel Macht. Ne? Also auch zum Beispiel die Urheberrechtsgesetze, muss da nochmal jetzt final abgestimmt werden. Und wenn jetzt Großbritannien will, könnten sie halt aktuell noch sagen, nö. Und jetzt nochmal ein anderes Ding, ich glaube, wovor die anderen, 27 anderen auch Angst haben, ist, dass die Briten eben nicht so nett sind und vielleicht ist es auch May, die da vielleicht ihre eigenen Möglichkeiten unterschätzt hat und ich glaube, so ein bisschen die anderen Brexiteers sagen das ja auch so ein bisschen, hey, du hast schlecht verhandelt. Eines der naheliegenden Szenarien, wie zum Beispiel Großbritannien ganz anders auch verhalten sich hätte können, du hast ja schon gesagt, so, ne, diplomatische Zurückhaltung haben die gemacht, die könnten zum Beispiel sagen, so, wir sind Mitglied, wir blockieren jetzt einfach mal jede Abstimmung im Europäischen Rat der 28, bis ihr uns genau das gibt als Deal, was wir wollen. Ne? So, und dann könnten halt, also das war ja, es gab auch mal eine Phase, wo, glaube ich, Frankreich das gemacht hat.
Ja, aber die haben auch die Verträge seitdem geändert.
Ja, ja,
es gibt Qualified Majority Voting in vielen Fällen.
In vielen Fällen, aber eben nicht in allen. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass Großbritannien viel arschlochmäßiger, Entschuldigung, sich verhalten könnte dort und sozusagen da sozusagen zusammenhanglos sagen könnte, ne? Also um bestimmte Forderungen durchzusetzen. Genau das war ja die Idee, warum die EU gesagt hat, wir wollen erst den Ausschluss als Mitgliedstaat, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz noch das Ende will, wir wollen erst den Ausschluss, sondern den Austritt von euch und alles regeln, bevor wir über die zukünftigen Verhandlungen, bevor wir anfangen, über die Zukunft zu verhandeln. Wenn jetzt Großbritannien sagt, na, aber wir wollen eine Verlängerung um ein Jahr, weil wir jetzt eben über genau diese Zukunft verhandeln wollen, ob Norwegen-Modell oder Schweiz-Modell, dann wird die EU sagen, das ist ja nett, aber das Erpressungspotenzial, was ihr dann im Rat als noch Mitglied hättet, ist uns zu groß, um uns auf diese Verhandlung einzulassen. Also, ihr müsst austreten, entweder mit dem Deal, mit dem Übergangsdeal oder mit dem Hard Brexit. Und erst dann können wir über die Zukunft reden, weil ihr sonst zu viel Erpressungspotenzial gegen uns habt.
Also ich denke, du hast da eine gewisse Logik in was du sagst, aber das ist mal wieder zu spezifisch. Also, und das Großbritannien, ja, man könnte einen Weg zu einer Norwegen-Lösung finden, nur mit Änderungen von den Political Declaration. Also man muss den Austrittsvertrag selbst nicht ändern müssen, um den Weg dahin zu leiten.
Aber der Austrittsvertrag sagt ja auch noch gar nichts für die Zukunft. Er sagt einfach nur, wir machen Übergang.
Aber dann auch, da ist dann ein Problem auf der britischen Seite. Also ich habe selbst Probleme, wenn Großbritannien sagt, okay, ja, jetzt machen wir eine Norwegen-Lösung und das ist unser Ziel. Und die ändern diese Position von einem Tag bis den nächsten. Ja, Großbritannien intern. Ja. Verstehen die Abgeordneten, was das bedeutet? Versteht die Bevölkerung, was das bedeutet? Nee, also gab es eine Debatte, wir haben 2 Jahre lang in eine Richtung verhandelt und in allerletzte Minute, 5 Minuten vor Mitternacht, gehen wir in eine andere Richtung? Also,
das geht das auch nicht. Die Norwegen-Lösung ist auch für die Brexiteers ja nicht.
Genau, und dann, also das bedeutet, das ist dann der Grund. Ich denke dann, dass es könnte doch noch stimmen, was du gesagt hast, ja, dass diese Gefahr auf Brüsseler Ebene. Aber gerade auch am Ende des Tages, wenn Großbritannien versucht, einen harten Kurs gegenüber die EU zu machen, am Ende der verlängerten Verhandlungsperiode gibt es doch noch einen Deal. Und das ist doch noch gefährlich für Großbritannien oder gefährlicher für Großbritannien.
Mein Punkt
also ich sehe, die Erpressungsoptionen für Großbritannien sind sehr gering.
Sie sind natürlich sowieso sehr gering, aber ich sag mal so, der Grund, warum es überhaupt einen Austrittsvertrag gibt, bevor es einen Zukunftsvertrag gibt. Ne? Also ja, wie gesagt, immer nochmal, alles, was in dem Vertrag steht, de facto nichts drin, außer wie regeln wir eine Übergangsphase über 2 Jahre. Mhm. Und man hat das ja nur gemacht, man hätte ja von vor 2 Jahren anfangen können und sofort sich hinsetzen können und sagen können, wie soll die zukünftige, das hat man bewusst nicht gemacht,
ja,
solange Großbritannien noch Mitglied ist. Weil man Angst vor dieser Blockade hat. Wenn man, und jetzt zu kommen, jetzt als Großbritannien zu kommen und zu sagen, hey Leute, hört zu, wir wollen jetzt ein Jahr nutzen, um darüber mit euch letztlich ja auch im Dialog klar zu werden, wie sieht die Zukunft aus, bevor wir dem Austritt zustimmen, ist genau das, was die EU damals gesagt hat, machen wir nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die EU 27 sich auf so ein Spiel nicht einlassen werden. Sie sagen, nein, ihr tretet erst aus, mit der Übergangsphase oder ohne, das ist uns wurscht, bevor wir überhaupt anfangen mit euch zu verhandeln, wie die Zukunft aussieht. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann hat Großbritannien ein sehr großes Erpressungspotenzial als Mitglied in der EU, nämlich alle Politik innerhalb der EU zu blockieren, sowohl im Parlament als auch im Rat. Und das ist ja die gesamte Idee des Austrittsvertrags gewesen, dass man den Austritt regelt, bevor man anfängt, über die Zukunft zu verhandeln. Und deswegen, und jetzt nochmal ein letztes, ich verstehe, John und Martin, dein Ding, dass ihr sagt, naja, aber die EU hat doch Interesse, dass es einen guten Kompromiss gibt. Ja, die EU hat ein Interesse. Und ich hatte auch ehrlich gesagt zum Beispiel erwartet, dass die Verlängerung, die Theresa May beantragt hatte, dass die relativ weitgehend ausgelegt wird. Und ich war überrascht, dass plötzlich dieser 12. April kommt, was relativ kurz war. Und da habe ich gesagt, also ich glaube, weil dieser 12. April, der kam ja so ein bisschen aus dem Nichts und damit hat eigentlich auch so keiner vorher gerechnet. Und ich glaube, dass sozusagen die Geschichte die ist, dass es doch jetzt von der EU-Seite Druck gemacht wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jetzt nächste Woche, also das Parlament sagt, wir wollen irgendeinen von diesen Modellen, dass das gebt uns mal bitte ein Ja dafür für die Verhandlung, dass die EU sagt, nein. Also ich glaube nicht, dass das gegessen ist, dass die 27 sagen nein. Und die werden sagen, nein, ihr sagt jetzt entweder mit Übergangsphase Austritt oder radikaler Austritt oder kein Austritt. Aber wir werden nicht mit euch uns an einen Verhandlungstisch setzen und über irgendein Modell sprechen, bis ihr nicht erstmal den Austritt gemacht habt. Weil das war ja die Grundidee des ganzen Dings. Das andere, wenn man das aufgeben würde, würde sich die EU einlassen auf einen Verhandlungspartner, der intern mitbestimmen kann, über alles andere, was noch in der EU passiert. Und das glaube ich, das wird die EU ehrlich gesagt nicht machen. Also man wird sich nicht auf so eine lange Verlängerung, bis die ausgetreten sind. Also der Austritt muss kommen, ob mit Übergangsphase, was der May-Deal ist, oder ohne Übergangsphase, was der Hard-Brexit ist, oder mit Rücknahme des Brexit. Aber solange sie Mitglied sind, gibt es keine Verhandlungen über die Zukunft. Ich glaube, das wird also scheinbar noch unterschätzt, dass das für die EU, also für die 28, eine ganz schwache Verhandlungsposition, oder sie würden ihre Verhandlungsposition sehr stark schwächen, wenn sie sich darauf einließen.
Naja, es ist allerdings schon so, dass es ja hier nicht um die Verhandlung der Zukunft geht, sondern es geht schon darum, ein neues Withdrawal Agreement, also eine Übergangslösung.
Offiziell, aber wenn du dir anguckst, die Debatte im Parlament ist natürlich eine andere. Ne? Ja. Die wollen natürlich über die Zukunft sprechen.
Nee, aber ich denke, darum geht es ja. Also das Withdrawal Agreement hat nicht funktioniert und man will ein neues aushandeln. Das heißt, dafür ist natürlich jetzt, da geht es nicht um die Zukunft nach dem Withdrawal Agreement,
aber
das sind ja mehrere Schritte.
Martin, wenn das stimmen würde, was du sagst, dann müssten die Briten, denen müssten die Abgeordneten im Parlament jetzt gerade darüber sprechen, wie klären wir das mit der irischen Grenze? Und das tun sie ja nicht. Sie tun mal wieder nicht diskutieren über die irische Grenze, sondern sie diskutieren über Norwegen, sie diskutieren über Binnenmarkt und über Zollunion und alles Mögliche, was aber nicht das Kernproblem des Austritts ist, nämlich, ihr habt da eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland.
Na gut, aber beim Norwegen-Modell wäre das kein Problem.
Das stimmt.
Das
Norwegen-Modell
ist ja gemeinsamer Markt und Zollunion und damit braucht man keine harte Grenze.
Sagen wir mal weniger stark. Als
Naja, das Problem ist ja eben, deshalb verstehe ich auch nicht, das kann vielleicht John nochmal beantworten, warum jetzt da immer mit Norwegen argumentiert wird. Das Norwegen-Modell ist doch genau das, was die Brexiteers nicht wollen, weil sie sozusagen innerhalb der Zollunion bleiben, innerhalb des Binnenmarkts aber nicht mehr mitreden können und auch noch zahlen müssen.
Und Norwegen, zwar deutlich mehr.
Norwegen zahlt sehr viel und hat keine Möglichkeit, irgendwie selbst, also in Anführungszeichen, selbst zu bestimmen, wo es lang geht. Also ja, aber Norwegen aber muss die Regelung für Zollunion
so und Binnenmarkt übernehmen. Eine Norwegen-Lösung, eine gesamte Brexit ist noch blödsinniger als ein harter Brexit. Aber wenn man einen Weg finden will zwischen ein harter Brexit und no Brexit, also da landet man bei einem sanften Brexit. Also,
es ist dann halt Brexit by name only.
Yeah, ja, genau. Aber zumindest so die Meinung von diversen Pro-Brexit-Menschen, man gewinnt ein bisschen Kontrolle über Agrarpolitik und Fischereipolitik zurück.
Ja.
Auch wenig. Dazu. Das stimmt. Aber
ja, aber dann ist das Volk doch betrogen worden.
Ja,
denn da ist geredet worden, wir zahlen
aber
nicht mehr an die EU.
Aber während der Referendum, es gibt dieses Video von der starke Brexit-Befürworter Hannan, der sagt, ja, but no one said we would be leaving the single market, hat er so gesagt. Moment mal, er hat gesagt, dass Großbritannien Freizügigkeit auch begrenzen will. Ja? Also die beiden Dinge können gleichzeitig nicht stimmen, aber die waren gleichzeitig vorgestellt während den Referendum. Ein sanften Brexit ist Blödsinn. Grob, ich muss sagen, ich finde, dass Theresa Mays Austrittsvertrag ist, wenn man Brexit will, ist keine besonders schlechte Lösung.
Das glaube ich auch. Ja.
Also es ist besser als ein No-Deal. Es ist aus politischer Sicht besser als eine Norwegen-Lösung oder einen sanften Brexit. Also natürlich aus meiner Sicht die beste Lösung ist überhaupt kein Brexit. Aber wenn man Brexit unbedingt will und dass man findet einen Weg, so ein bisschen politische Kontrolle wieder zurückzukriegen und nicht alles mit den Lieferketten und Wirtschaftsverbindungen kaputt zu machen, ist nicht die allerschlimmste Lösung. Es ist schlimm, aber nicht die allerschlimmste.
Also wie gesagt, ich bin auf der einen Seite skeptisch eben, dass es nochmal eine Verlängerung von der EU-Seite gibt. Ich finde es ist längst nicht so selbstverständlich, wie es immer dargestellt wird von allen Leuten. Das ist das eine, was ich sozusagen spannend finde. Und die andere Dimension, die sozusagen noch als Alternative ist eben sozusagen, was passiert denn da was sind die politischen Folgen, ne, die man jetzt sozusagen in den nächsten Wochen beobachten wird, ist eben, wenn sie den Brexit zurücknehmen oder eben auch diese Verlängerung bekommen, was passiert dann in Großbritannien? Das sind so die spannenden Faktoren und da bin ich auch nochmal sehr, 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 atemlos schaue ich dem zu.
Aber wo wir gerade das mit Norwegen haben, würde ich doch auch nochmal die Frage stellen, warum wird immer über Norwegen gesprochen und nicht über die Schweiz? Die Schweizer Lösung käme doch, also von den weichen Brexit-Lösungen, käme doch den Brexiteers näher als die Norwegen-Lösung.
Ja, aber
also vor allen Dingen, weil bei der Schweiz die Freizügigkeit etwas geringer ist. Und weil
Die EU hat so eine Schweizer Lösung abgelehnt, weil die wollen mehr legale Sicherheit und nicht diese dauerhafte Verhandlungen, die es zwischen die EU und die Schweiz gibt. Also das ist dann grob den Grund. Aber schau mal, wie viele diversen Pro-Brexit-Menschen gehen an der Schweizer Grenze. Hey, schau mal, alles geht hier ohne Probleme hier durch. Das ist ein Modell für die nordirische Grenze. Hey, ja, warte, schau mal die Riesenschlangen voller LKWs, weil die Schweiz nicht in der Zollunion ist.
Ja, ja.
Oder versuch mal was aus der Schweiz per Post zu bekommen, weil das einfach mal eine andere...
Ich weiß, aber deshalb eine ist Sache es ja noch. Eher bei den Vorstellungen der Brexiteers als... als die Norwegen.
Ja, aber was ich auch noch spannend finde, ist die Schweiz nicht die Dienstleistungsfreiheit hat. Das heißt, sie sind auch nicht bei den Banken innerhalb der EU. Das heißt, alle Schweizer Großbanken, haben ihre Sitze aktuell noch in London.
Ja, ja.
Und sozusagen würden dann halt, also das Schweiz-Modell bedeutet, dass der komplette Bankensektor in Großbritannien schließen kann oder umziehen muss zu 80% in die EU. So, und das ist halt damit…
Das würde sowieso passieren.
In fast allen Modellen ist die Dienstleistungsfreiheit halt raus. Also wenn du die anderen Freiheiten… Ich verstehe das halt sowieso nicht, ne? Weil das ist ja sogar nach dem Theresa-May-Modell ist ja auch die Dienstleistungsfreiheit weg, soweit ich
weiß. Ja, genau. Ja.
Also ich verstehe gar nicht, was die da machen. Sind die da völlig wahnsinnig?
Das versteht man wirklich.
Weil die haben ja ihre gesamte, naja, nicht ihre gesamte, aber einen Großteil der Ökonomie in Großbritannien hängt an diesem Bankensektor und an den Finanzdienstleistungen, Rechtsberatungsdienstleistungssektor. Ich sehe das gerade als Selbstständiger interessanterweise, weil ich also man hat ja immer so, ich habe so Software, mit der ich meine Kontobewegung verwalte und Buchhaltung mache, und die schreiben immer so schöne Blogposts, und da habe ich gerade eingelesen, so Brexit für Selbstständige, was müsst ihr jetzt machen, ne? Und da steht halt so drin, wenn ihr noch eine British, wie heißen die, Limited, ne, habt, so, ja, it's time to move. Und ich denke so, okay, stell dir mal vor, was da gerade an auch bei den ganzen Selbstständigen, also diesen ganzen kleinen mittelselbstständigen Designern, die alle das mal, das war sozusagen früher, als es noch nicht die Mini-GmbH in Deutschland gab es nur die British Limited, und das haben ganz viele gemacht. Und die müssen jetzt, die wandeln alle ihre Sachen in eine deutsche UG um inzwischen und ziehen halt ihre Firmen aus Großbritannien ab, was halt auch ein großer Faktor war. Und es ist so viel Zeug, was die Briten da einfach gerade so verbrennen und zerstören an ihrer eigenen Infrastruktur. Du musst los, ne?
Ich muss bald los. Sorry, leider.
Ja.
Ja, weil ich war auf so einer langen Reise, hab Brexit Montag diese Woche an der Universität von Cluj in Rumänien vorgestellt oder präsentiert. Und eine Debatte da mit den Studenten. Und dann, leider mussten wir dieses Gespräch dann in kurz enden. Also, aber es ist natürlich... Werden wir dann mal sehen in den kommenden Tagen, wie dann alles im Mondhaus dann,
genau,
und dann sich weiterentwickelt. Ja, und bis dein nächstes Podcast, Martin, dann wir hoffen, dass wir kriegen ein bisschen Klarheit.
Ja, naja, wir werden ja auf jeden Fall am 7. April da diese Podiumsdiskussion machen, auch mit Aufnahme.
Ja.
Und noch eine 2 Stunden zwar.
Eine letzte Anmerkung auch dazu. Also als wir noch gedacht haben, dass am 29. März den Austritt stattfinden wird, habe ich und zusammen mit einem Journalist, Philip Altman von The Guardian, wir organisieren am Freitag ein Party unter dem Namen Fuxit, also Fuck Brexit and Dance praktisch. Das veranstalten wir doch noch am Freitag diese Woche, einfach mal so feiern, dass wir doch 2 Wochen länger EU-Staatsbürger sind. Und hoffentlich wir feiern dann die Ende von Theresa Mays Austrittsvertrag dann auch das ist ein Freitag, Freunde sind in Berlin 21 Uhr, alle Hörer sind auch da eingeladen. Google das mal, Fuxit 2 auf mein Blog.
Also Fuxit, F-U-X-I-T.
Genau.
Ja. Aber noch eine kurze Frage, persönlicher Art. Wolltest du nicht EU-Bürger bleiben?
Ja, also deutsche Staatsbürgerschaft habe ich schon beantragt, aber ich habe es noch nicht gekriegt. Also ist noch in der Bearbeitung. Also das,
weiß man da was über den Stand, denn das wäre ja wichtig.
Also, nee, also es ist nicht so unbedingt wichtig, gerade weil, was sehr wichtig ist, ist, wenn man das eingereicht hatte. Mhm. Und das habe ich vor dem Austritt eingereicht. Mhm. Also dann ist es dann okay. Also meine eigene Situation ist dann ganz entspannt.
Wieso kannst du deutsche Staatsbürgerschaft beantragen?
Weil ich wohne seit insgesamt in 2 Perioden 6 Jahre lang in Deutschland.
Ah, okay.
Und dann, wenn ich sage, eine besondere Integrationsleistung, dann habe ich Recht auf deutsche Staatsbürgerschaft. Also,
erbracht.
Ja, genau, so, aber Deutsch B2, ich habe eine die Einbürgerung bestanden, den Einbürgerungstest. Ich muss auch beweisen, dass ich freiwilliges Engagement bei Sportvereinen und so gemacht habe.
Darunter geht gar nichts.
Ja, also da drücken wir natürlich nach wie vor den Daumen.
Ja, danke, aber meine Situation ist ganz okay.
Also, na, du sollst ja an der Wahl teilnehmen, an der Europawahl.
Ah, ja, hoffe ich. Aber sehen wir mal. Aber da muss
vielleicht
ich
dann, noch als Brit.
Ja, da muss ich dann als Brit noch teilnehmen, anscheinend. Ich denke, ich kriege das nicht hin bis vor der Europawahl. Sehen wir mal.
Wenn es dann noch den Europawahl in Großbritannien gibt. Ne?
Ja, das
aber als britische EU-Bürger, der in Deutschland lebt.
Ja.
So, das wäre auch meine Wunschlösung. Hier zu wählen, nicht in Großbritannien.
Mhm. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Das ist ja alles noch sehr, sehr spannend und es geht weiter. Mhm. Also erstmal vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Also John kommt jetzt gerade aus Budapest und mit dem Nachtzug. Er ist hier im Studio und hat noch seinen Koffer dabei. Also wirklich klasse. Ja, also vielen Dank dafür. Ja, und tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.